Hallo und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Gewa Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich bin wieder mal weit gereist, um euch ein Gespräch mit einem wirklich tollen Gast zu präsentieren. Zu dessen Beats habe ich schon als Teenager live vor der Bühne getanzt. Naja, wahrscheinlich habe ich nur verschämt mit dem Kopf genickt, aber später sind mir und mit Sicherheit auch euch seine Grooves immer wieder über den Weg gelaufen. Sei es bei Radiosongs, Tracks im Club, bei Live-Konzerten oder im Fernsehen bei DSDS bzw. später bei The Voice of Germany. Ich kenne kaum einen Schlagzeuger, dessen Groove mich derart mitnimmt und der es schafft, mich und viele, viele andere ohne jegliche vorangestellte Virtuosität zu begeistern, über die er zwar fraglos verfügt, aber die er meistens nicht braucht. Wir haben uns übrigens in einem Hotel getroffen, was super nett von dem Hotel war. Deswegen entschuldigt bitte den Hall auf der Aufnahme. Außerdem ist das Gespräch, naja, ein bisschen eskaliert. War halt ein sehr guter Groove, aber ich fand alles so interessant, da ging das Schneiden nicht so gut. Deshalb entschuldigt bitte die Länge. Er ist als Sohn eines der wichtigsten Jazzmusikers dieser Lande aufgewachsen, spielt bei der erfolgreichsten Deutschrap-Band, bestreitet Live-Shows mit einem der erfolgreichsten DJs der Welt, wo gibt, und trommelt schon länger als sonst irgendjemand bei einer unfassbar guten Casting-Show-Band. Noch mehr Superlative gefällig? Okay. Herzlich willkommen einem der absoluten Groove-Götter dieses Landes. Nicht nur meine Meinung. Herzlich willkommen, Florian Flo Dauner.
Vielen Dank für die Unmengen von Blumen zu Beginn und herzlich willkommen im Schwabeländle.
Dankeschön. Ja, liebes Publikum, wir sind in Stuttgart in einem ganz gemütlichen kleinen Hotel. Props gehen raus. Vielen Dank, die haben uns freundlicherweise diesen netten Raum zur Verfügung gestellt. Ich muss mal eine ganz wichtige Sache voranstellen. Ah, ich muss mehrere wichtige Sachen voranstellen. Erstens, ey, es ist ein Interview, das ich abends führen darf. Ich darf Bier dazu trinken. Prost. Leute, seid nicht böse, wenn ihr es mal zwischendurch gluckern hört. Sonst ist immer Kaffee. Heute darf es mal Bier sein.
Prost.
Prost. So, Augenblick. Sehr gut. So, dann gibt's noch eine wichtige Sache, die ich klären muss. Und zwar, vielleicht ist dem einen oder der anderen aufgefallen, dass wir, nachdem wir jetzt heute, wenn ihr es hört, diesen Podcast rausgebracht haben, nicht die einzigen sind, die mit Flo einen Podcast rausgebracht haben. Er war vor sehr kurzer Zeit in einem anderen Podcast zu Gast. Und ich muss einfach mal raushauen, das war nicht geplant, nicht geklaut, nicht abgesprochen. Es war einfach blöder Zufall, muss man einfach so sagen. Und ich möchte auch einmal sagen, dass ich mir den anderen Podcast fairerweise nicht vorher angehört habe. Falls ich also zufällig genau die gleichen Fragen stelle oder ganz andere, ihr könnt es gern vergleichen.
Ich überlege mir eine andere Antwort, auch das, falls es so ist.
Auch das könnt ihr vergleichen und das wäre doch eine super Challenge für meine Community. Schreibt mal in die Kommentare, wo Flo abweichende Antworten gegeben hat. Das wäre doch sehr interessant. Gleich ein bisschen Online-Content generiert. Yeah. Flo, es gibt ein ganz wichtiges Datum in unserem gemeinsamen Leben. Ich weiß nämlich, wo du am 20. April 1994 warst.
Wow.
Das weißt du sicherlich auch noch.
Am 20. April 94 habe ich schon bei den Fantas gespielt. Das war die erste Zeit. Ende 93 war mein erster Gig mit den Fantas. Ich vermute mal in der Gegend um Hannover rum.
Nicht schlecht, ganz genau. Du warst im Kongresspark in Wolfsburg und mit der vierten Dimension Tour mit den Fantas unterwegs und ein kleiner 15-jähriger Teenager hat, wie gesagt, tatsächlich in der ersten Reihe gestanden und war ziemlich begeistert davon, dass es neben den vier Typen, die er eigentlich sehen wollte, die nämlich ganz große Idole in seinem damaligen Leben waren, auch einen Live-Schlagzeuger gab. Wie irre war das denn? Wusste ich vorher nicht. Und das warst du.
Ja, das war eine wahnsinnig spannende Zeit, auch für mich. Ich war ein paar Jährchen älter wie du. Ich glaube, 21, 22. Und das erste Mal auf großen Bühnen gespielt, vor einer tobenden Menge, wie du so schön schon gesagt hast. Für mich eine wahnsinnig aufregende Zeit. Auch das ganze Umfeld als einziger Musiker, ne, bei einer Band zu sein, das war auch für mich neu damals. Ich kannte es auch nur, in einer Band zu spielen. Und insofern, das waren die Anfänge bei den Fantas für mich. Und eine extrem spannende Zeit, weil es natürlich auch für dieses Konzept Live Hip-Hop oder auch, ja, dass eigentlich die Musik vom Plattenspieler kommt oder vom Tape und man dazu spielt, ja, ungewöhnlich war und neu. Und man musste sich auch gleich was einfallen lassen, damit es funktioniert. Das hat nicht auf Anhieb funktioniert, ja, wie man normal in einer Band Musik macht, mit anderen Menschen zusammen.
Woher kam das? Weil, also, wie du schon sagst, das Konzept, heutzutage gibt es das mehr, also elektronische Musik mit echtem Schlagzeug, anderen echten Instrumenten, das gab es damals noch nicht. Die Fantas haben vorher auch anders konzertiert, ja. Und auf einmal war dann die Idee da, ey, lass mal einen Schlagzeuger auf die Bühne stellen. Weißt du, hast du eine Ahnung? Also wieso?
Ja, ich habe eine Ahnung. Ich kannte die Fantas ja auch schon vorher, weil es eine Stuttgarter Band ist. Die auch, sind ein paar Jährchen, sind wir auseinander. Die Fantas sind alle so 2-3 Jährchen älter. Insofern gab es, wenn man 16, 17 ist und die anderen 20, nicht so viel Berührungspunkte, jetzt sage ich mal im Nachtleben in Stuttgart oder sonst, aber wir kannten uns ein bisschen. Ich kannte den Michi Beck, der damals DJ war in einer Disco, in der ich auch schon versucht habe reinzukommen, als ich noch nicht 18 war. Und insofern, man kannte sich ein bisschen und bei den Fantas war es so, der Durchbruch war 92 mit Dida, mit der ersten großen Single. Davor gab es schon ein Album,
jetzt das
bis dahin niemand so richtig kannte. Aber durch Dida und das zugehörige Album Vier gewinnt, war auf einmal die Band sehr bekannt. Und die Idee war damals schon, nach dem Erfolg von Dida ging es direkt ans nächste Album, die vierte Dimension. Und die Idee kam eigentlich vom Manager von den Fantas, der auch gesagt hat, vom Bär, genau, der damals schon so vorausschauend war und gesagt hat, wenn die Band auf größeren Bühnen jetzt spielt, reicht es unter Umständen nicht mehr nur mit einem Plattenspieler. Ja, weil das kennen wir mittlerweile auch von manchen Hip-Hop-Acts, die das nicht machen, mit Live-Musik, mit Live-Instrumenten dazu zu spielen, dass es dann doch sehr statisch wird. Und die Idee vom Bär war, das mit einem Live-Schlagzeuger zu machen, weil er hatte kurz davor die Band Stereo MCs gesehen aus England. Und die waren die ersten, glaube ich, auch meines Wissens. Unabhängig davon kannte ich die Stereo MCs auch und habe die auch live gesehen in Stuttgart, schon bevor ich bei den Fantas gespielt habe, und fand das mega geil, also mit Schlagzeug zu einem Playback zu spielen, plus DJ und Rappern. Und das war quasi, daraus ist die Idee entstanden, die aber trotzdem in Deutschland neu war und auch international eigentlich. Also außer den Stereo MCs gab es meines Wissens niemand, der das gemacht hat. Es gab die Roots schon, die waren aber zu dem Zeitpunkt nicht erfolgreich, noch nicht erfolgreich, sind dann ja auch nach England gezogen zu der Zeit und gar nicht in den Staaten haben die gewohnt und haben versucht, von da erfolgreicher zu werden. Insofern war das neu und eine spannende Aufgabe, in die wir uns gemeinsam reingestürzt haben.
Da werden wir nachher noch ein bisschen mehr drüber reden, weil ich das wahnsinnig interessant finde, weil ich meine mittlerweile, und wie gesagt, da müssen wir unbedingt nachher darauf kommen, der Trick ist ja immer, Menschen, die sich diesen Podcast anhören, wollen sicherlich auch ein paar Storys über die Fantas wissen, die kriegt ihr aber erst später. Trotzdem finde ich es einfach wahnsinnig interessant und da müssen wir nachher drüber sprechen. Mittlerweile seid ihr eine große Band bei den Fantas und habt einen, auch über den können wir noch kurz sprechen, einen fantastischen musikalischen Leiter, der für sehr viel musikalischen Output in diesem Land auch verantwortlich ist, aber das war damals ja nicht so. Und wie sich das so entwickelt hat, da können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Wie lief das damals? Bist du da hin und dann hat Andy Y gesagt, guck mal, das sind hier meine Tracks und mach mal was dazu? Oder?
Nee, das war viel abgefahrener. Es war tatsächlich so, dass die Idee vom Manager, vom Bär kam, zu der Zeit, als die Fantas wirklich gerade im Studio das Album gemacht haben, die vierte Dimension. Und dieses Studio, das kannte ich auch schon, weil ich da Demos aufgenommen hatte mit Bands schon vorher. Das war ein winziges Studio in Stuttgart, das Basement Studio in der Tübinger Straße. Es gibt es leider nicht mehr. Und mit einem ganz tollen Engineer, der Klaus Scharf, der auch, Gott hab ihn selig, leider vor ein paar Jahren verstorben ist, der auch bis zuletzt unser Live-Sound gemacht hat bei Infantas, unser FOH-Mann war. Ganz toller Typ. Und er hatte eben damals schon in Stuttgart das legendäre Basement Studios, wo eigentlich alle Bands Demos oder Platten aufgenommen haben, die aus Stuttgart kamen. Und die Infantas eben ihre ersten 3 Alben auf jeden Fall komplett dort gemacht haben. War ein winziges Studio. Ein paar Meter war die Regie groß. Er hatte aber ein riesengroßes ADT-Pult, was damals ein Top-Pult war.
Ist heute auch noch ein Top-Pult, glaube ich.
Heute auch noch. Und was man selten auch in großen Studios gefunden hat. Also unten ein absoluter Sound-Freak. Der Klaus hat ja auch schon mit meinem Vater gearbeitet.
Über den wir auch noch 1-2 Worte verlieren müssen.
Gerne,
natürlich.
Gerne. Jederzeit. Und somit war das die erste Adresse, die auch die Infantas genutzt haben. Man sieht auch, mit welchem Outcome. Und ich kannte das Basement Studio. Es war so, ich hatte gehört, dass der Bär, den kannte ich über ein paar Ecken in Stuttgart, aber wir haben uns nie groß zusammen unterhalten. Ich habe gehört, dass die einen Schlagzeuger suchen. Ich habe mich dann da gemeldet beim Bär und er hat gesagt, ja, die Infantas sind gerade im Studio, im Basement-Studio. Und ich so, ja, das kenne ich beim Klause, geh doch da mal vorbei und jammt oder macht irgendwas.
Das war im Lauf, also während die Produktion gerade? Also
während der Albumproduktion,
ach,
ja.
Was?
Also die waren vor allem, es war auch bei Infantas ja, die sind gerade quasi berühmt geworden.
Auf jeden Fall. Also ich meine, damals war ständig Bravo-Cover und so Kram, ne?
Genau, waren auf Wolke 7, waren auf einmal Stars, ja. Mussten aber direkt ins Studio, um das nächste Album zu machen. Die hatten damals einen Sony-Deal über mehrere Alben. Und ich habe dann im Studio angerufen. Und dann ist der Klaus rangegangen, den kannte ich ja. Und habe gesagt, hier, ich habe gehört, es wird ein Drummer gesucht für die Infantas, ich würde gern vorbeikommen, sagt mir doch, wann es passt. Dann haben die gesagt, ja, komm einfach vorbei. Habe ich gefragt, ist ein Set im Studio, habt ihr ein Schlagzeug da? Hat der Klaus gesagt, nee. Habe ich gesagt, okay, ich bringe Bassdrum, Snare und Hi-Hat mit und ein Becken, glaube ich, oder so. Habe das ins Auto geladen, bin da hingefahren, ein paar Tage später. Und da waren die tatsächlich mitten am Produzieren. Also die haben lustigerweise Tag am Meer, da waren sie dran, gerade als ich ins Studio kam. Da haben irgendwie auch noch Vocals gefehlt, dann haben sie gerade Vocals aufgenommen, da habe ich gewartet mal 1-2 Stunden, habe irgendwie versucht ein bisschen Kontakt zu bekommen, wir haben uns ein bisschen unterhalten irgendwie. Aber es war natürlich schon aufregend, weil ich gemerkt habe, auch die Jungs sind gerade irgendwie auf Wolke 7 und machen jetzt ein Album, was wichtig ist für sie, ja, und jetzt soll man nebenher noch einen Drummer suchen. Und es lief dann aber so ab, dass ich quasi in dem winzigen Aufnahmeraum, der ist echt vielleicht, wie groß war der, 6-7 Quadratmeter, ja, also da passt eigentlich ein großes Schlagzeug rein, dann ist er voll. Habe ich mich in eine Ecke aufgebaut, dann haben der Klaus hat eine kleine PA aufgebaut mit 3 Mikrofonen für die und noch und hat dann quasi einen Track, an dem sie gearbeitet haben, reingespielt auf die PA. Ich habe dazu getrommelt und die haben dazu gerappt und das haben wir mit 3-4 Nummern gemacht und dann hat super Spaß gemacht, ihnen auch. Haben sie gesagt, alles super. Ich denke mal, du bist es, aber wir haben noch 2-3 andere Drummer, die noch kommen. Das hat der Bär schon ausgemacht. Wir melden uns. Ja, und so war es dann. Dann haben sie 2-3 Wochen später angerufen, haben gesagt, okay,
und ja,
wir machen's.
Und irgendwie, also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das zu groß werte, aber an der Stelle auch echt deine, also das war doch der Punkt an deiner Karriere, oder? Also dieses.
Auf jeden Fall, damals also aber nicht wissend.
Nee, auf jeden Fall, wie man es so ist. Ich meine, natürlich, du hättest mit Sicherheit auch ansonsten Karriere als Schlagzeuger gemacht, aber in der, also das war schon doch so ein Bam.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war zwar schon so, dass ich kannte die Infantas, wie gesagt, habe aber auch weil es eine Stuttgarter Band ist und die haben auch die Jahre davor schon in den Jugendhäusern gespielt,
klar,
in den kleinen Live-Clubs.
Die, die ich kenne, werden ein bisschen bekannter.
Und ich war natürlich schon eher so drauf, dachte, ich kann ein Instrument spielen, jetzt Hip-Hop, okay, sollen die mal machen. Aber ich habe natürlich gleich auch bei dem Treffen gemerkt, das macht Spaß, das ist Musik, hier geht's richtig ab. Und insofern habe ich mich da auch sofort voll drauf eingelassen und das auch jetzt nicht irgendwie abgetan als was qualitativ Schlechteres oder so, weil es keine Band ist, sondern bin da voll reingegangen. Wir hatten auch gleich von Anfang an super Draht persönlich zusammen und insofern hat es wahnsinnig Spaß gemacht und es ging ja dann auch so weiter. Also ich weiß, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber dadurch, dass es neu war, diese Konstellation generell und diese Art von Musik auch auf der Bühne dann zu spielen, gab es ganz viele Punkte, die man erstmal neu erfinden musste. Zum Beispiel Synchronisation. Ja, es gab damals
rein technisch einfach. Heutzutage ist ein Sequencer mit Klick im Ohr völlig normal.
Richtig, du damals hast dein Logic oder Ableton. Es gab es alles damals nicht. Ja, ich kann dazu, wenn ich soll, näher drauf eingehen, wie wir das gemacht
das
haben.
Das machen wir noch, auf jeden Fall. Mir ist gerade eingefallen, jetzt fange ich selber an, total von meinem Skript abzuweichen. So what? Ich bin nicht mehr über die ersten zwei Zeilen.
Es liegt an mir.
Ja, es liegt, glaube ich, am Groove. Guter Groove. Mir ist gerade eingefallen, und ich weiß nicht, ob es nach euch war, vor euch war, währenddessen war, aber mir ist gerade eine Band eingefallen, eine deutsche Band, die in einer ähnlichen Konstellation gespielt hat. Vier Personen, die sozusagen die eigentliche Band waren, und ein Schlagzeuger, und zwar Adi Zieme und die Prinzen. War das nach
Absolut.
Euch?
Und weißt du, was ganz lustig ist? Ha? Wir haben uns auch in der Zeit kennengelernt und der Ali ist immer noch ein guter Freund heutzutage, weil wir uns in dieser Zeit, da waren die Prinzen auch...
Genau, ne? Es war so 90er Jahre, bam.
Absolut, so. Anfang 90er. Die Prinzen waren super erfolgreich und die Fantas auch. Und man hat sich damals öfters getroffen, öfters wie heute. Nicht nur auf Festivals, sondern eher in diesen ganzen Fernsehshows auch, wo aber live gespielt wurde, Echo, Top of the Pops gab es noch und so weiter. Und wir haben da immer live gespielt, was tatsächlich auch ungewöhnlich war für eine deutsche Band.
Ja, es gibt aber auch die berühmte Story der Fantas, das war vermutlich kurz vor deiner Zeit, in der sie zum Playback rappen sollten. Und zwar, wie hieß die ZDL hier bei der Hitparade?
Hitparade,
wo
ja.
Wo sie dann demonstrativ nicht gerappt, also wo sie das Playback haben Playback sein lassen. Das fanden die gar nicht so lustig, glaube ich, dass sie Playback spielen sollten.
Damals, jetzt wird viel darüber gelacht. Auch die Ansage von Dieter Thomas Heck können die Fantas sehr gut noch
ist
immer
es
noch nachmachen.
Oder die da? Nein, die da!
Genau, und deswegen hat man sich tatsächlich oft gesehen und mit dem Ali habe ich mich gleich gut verstanden. Auch heute noch, wenn wir in Leipzig spielen, kommt er vorbei. Wenn die Prinzen hier in Stuttgart spielen, komme ich vorbei.
Grüße gehen raus. Lieber Ali, du bist auf meiner Wishlist, denn du wurdest von unserem Publikum schon häufiger gewünscht. Also, ne, hör dir das gut an. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal.
Grüße auch von mir.
Unbedingt. Flo, ich würde sagen, wir müssen, siehst du, es geht schon direkt los. Und dabei habe ich das Thema Fanta 4. Wie macht man Schlagzeug zu Hip-Hop und diese ganzen Geschichten, die kommen erst noch. Und ich habe einen ganz einfachen Trick, um das ein bisschen in Ordnung zu bringen. Ich würde gerne einmal so ganz grob, damit auch alle so ein bisschen wissen, über wen wir eigentlich sprechen, so ein bisschen durch deine Vita streifen. Ich habe die ganzen Infos, die ich habe, aus diesem großen Internet überwiegend. Und da steht oft ganz viel Quatsch. Wenn ich also ein bisschen Quatsch erzähle,
genau.
Ja, genau. Ne? Wenn ich also Quatsch erzähle, sag gerne, dass ich Quatsch erzähle. Auch Wikipedia hat gerne Unrecht und wir sind schon für die ein oder andere Korrektur verantwortlich. Liebe Grüße an Benny Greb. Ich fange mal ganz am Anfang an. Wenn ich richtig informiert bin, bist du am 3.1.1971 geboren.
Jo.
Das stimmt. Und zwar in Stuttgart, also hier. Und du bist immer noch hier. Warum?
Wieder.
Ich war viel woanders.
Ich bin mit 18 nach Berlin gezogen. Das war noch vor den Fantas.
Ja, dann kam Boston noch, ne?
Dann bin ich mit 20 nach Boston zum Studieren auf die Berklee School. Da war ich knapp ein Jahr, bin ich wieder zurück, weil ich da auch schon gespielt habe und Platten gemacht habe. War kurz vor den Fantas, 92 war ich in Boston. Dann bin ich zurückgekommen nach Stuttgart. Und dann ist das passiert mit den Fantas.
Na, und seitdem tourst du die Welt. Die Welt steht dir offen. Du könntest, aber du lebst in Stuttgart.
Ich lebe jetzt wieder in Stuttgart tatsächlich, aber ich habe lange auch nicht in Stuttgart gelebt. Ah, okay. Also ich habe in den 90er Jahren noch in Stuttgart gelebt. Ich war um 2000 rum, habe ich mal 2-3 Jahre in London gelebt und habe da auch eine Wohnung gehabt. Dann habe ich in Köln mal eine Zeit lang gewohnt und jetzt seit 8 Jahren lebe ich wieder hier. Hat aber auch damit zu tun, dass in der Zeit, wo ich in Köln gewohnt habe, ich angefangen habe, mit meinem Vater noch sehr viel zu spielen.
Der und wiederum auch endlich, noch in Stuttgart war, ne?
Der in Stuttgart war und da war es einfach von der Logistik her irgendwann Blödsinn mit Köln. Und da er auch nicht jünger geworden ist, bin ich dann nach Stuttgart, um das einfach ein bisschen direkter auch wieder zu managen. Und dann haben wir endlich diese Platte gemacht, die wir unser Leben lang machen wollten.
Downer und Downer, ich habe sie vor mir liegen. Flo hat sie mir total lieberweise mitgebracht. Ich kenne sie natürlich, hört sie euch an, ist echt gut.
Das ist auch so, ich weiß Vita, aber kurz zu der Platte. Wir wurden immer gefragt, weil die so spät quasi wir erst zusammen eine Platte gemacht haben, wurden wir schon oft gefragt in Interviews, ja, was war denn da, gab es Streit oder irgendwas? Es war überhaupt nie ein Thema. Es gab nie Streit zwischen uns. Es war einfach, es hat so lange gedauert. Ich musste mich einfach als Musiker auch, ja, selber meinen Weg gehen. Ja, ich hatte in der Zeit meinen Weg vor mir. Mein Vater war sehr busy, auch in den 80ern, 90ern, 2000er mit Filmmusik, mit allem, was er gemacht hat. Wir haben uns immer trotzdem gesehen und vor allem viel über Fußball und Tennis geredet, unser beider Lieblingsthema. Ja.
Ist das so? Mal, ja, ah, da tatsächlich. Kommen wir nachher im Freundebuch noch zugestimmt.
Mein Vater hätte es auch genauso gern gehabt, wenn ich Sportler geworden wäre.
Was du mal überlegt hattest.
Ja, ich wollte es. Ich habe mit dem Tennis ein bisschen zu spät angefangen, habe da aber sehr ambitioniert auch in der Mannschaft gespielt. Und mit dem Fußball war es ebenso, habe ich aber dann auch wegen Schlagzeug aufgehört, wegen Verletzung. Aber Tennis war meine große Leidenschaft. Hab dann aber irgendwann auch gemerkt.
Ich bin sehr froh, dass du die Liebe zum Schlagzeug entdeckt hast. Und also ich selber gucke keinen Tennis, aber ich höre wahnsinnig gerne dich spielen insofern.
Dankeschön. Ja, ich bin auch froh, dass es so gekommen ist, ehrlich gesagt. Weil die Musik war immer da. Und insofern auch wirklich am natürlichsten das zu machen, was immer da war und was ich auch von klein auf in mir getragen und gespürt habe.
Ja. Oh ja, in zwei Zeilen kommen wir zu diesem gleich, von klein auf. Du bist das ist so ein klassischer Satz, den man häufig in Biografien liest, auch in deiner. Du bist in so einem häufig beschriebenen musikalischen Haushalt aufgewachsen. Ja, du bist der Sohn von Wolfgang Dauner und auf den müssen wir nachher noch kurz eingehen. Aber Leute, wenn ihr diesen Namen nicht kennt, schämt euch. Wenn ihr ihn kennt, wisst ihr, ja, das ist mein musikalischer Haushalt. Deine Mutter auch, also weil musikalischer Haushalt, bezieht sich das nur auf deinen Vater oder auch auf deine Mutter?
Tatsächlich, also meine Mutter ist auch, ich habe sie übrigens vorhin gesehen, schnell besucht.
Schön.
Weil wir uns auch nicht so oft sehen. Meine Mutter ist tatsächlich auch großer Jazzfan und Musikfan und Kunstfan, aber keine praktizierende Musikerin. Ja.
Jetzt muss ich mal doof fragen. Deine Mutter ist aber nicht Randy Bubert.
Nein.
Nein, das ist die dann
meine
später.
Stiefmutter deine Stiefmutter oder ja, gewissermaßen. Mein Vater, seine zweite Ehe.
Genau. Und wenn ich das richtig, weil also man findet darüber nicht viel raus, und aber vielleicht einmal so fürs Protokoll. Es existiert noch eine Person namens Sian Dauner, die vermutlich.
Das ist meine Schwester.
Deine Schwester.
Meine richtige.
Deine Vollschwester.
Vollschwester, genau. Siehste.
Ist die auch Musikerin?
Nee, die hat bildende Kunst studiert in Stuttgart.
Das ist so krass. Das ist wirklich nicht selten.
Ehrlich?
Wirklich. Ich habe immer wieder mal, also ich versuche ja meine Gäste immer mal über die Familienverhältnisse auszuquetschen. Und es ist nicht selten, diese Kombination aus, also wen habe ich als Beispiel? Leute, haut mich nicht. Specki, sag mal, bei dir war das doch auch so. Speckis Schwester beispielsweise, jetzt habe ich gerade das Problem, ich verwechsel das teilweise ein bisschen mit seiner Mutter. Auf jeden Fall ist sie nicht Musikerin, aber eben auch in der kreativen mit einer kreativen Ader unterwegs. Mhm. Paul Albrechts Schwester beispielsweise.
Okay.
Die ist, Paul, sag mal gerade, die macht so, die ist auch auf jeden Fall auch Künstlerin. Also ist so, die Mutter ist Künstlerin. Ich bringe gerade ein paar Sachen durcheinander. Jedenfalls kommt das häufiger mal vor.
Mutter, Schwester ist ja egal. Ja, es ist, ich denke auch, es liegt nah beieinander einfach. Also mein Absolut. Vater noch mal kurz auf ihn zu sprechen zu kommen, hat auch gemalt. Und zwar gar nicht schlecht. Es gibt übernächstes Jahr im Rahmen seines 90. Geburtstages in Stuttgart wird es eine große Ausstellung geben, wo auch seine Sachen, die er gemalt hat, ausgestellt werden.
Das ist ja cool.
Er hat geile Bilder gemalt. Vor allem hat er super Hunde gemalt. Sehr lustig. Und aber auch andere Sachen.
Leute, wenn ihr es nicht jetzt schon tut, folgt Flo Dauner unbedingt auf seinem Instagram-Account oder so. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr auf jeden Fall da erfahren werdet, wann diese Ausstellung ist. Da bin ich mir relativ sicher.
Auf jeden Fall.
So, ja. Das ist super interessant. Zumal deine Stiefmutter ist ja selber Künstlerin. Ne? Und hat da auch, also das habe ich.
Kommt von Kostümen eher, die hat für Opern viele Kostüme gemacht und so weiter.
Ich habe, also auf jeden Fall habe ich gesehen, ich habe so ein bisschen festgestellt, als ich so ein bisschen über deinen Vater und auch sie recherchiert habe, dass die beiden auch so hier in Stuttgart, also die beiden zusammen hier in Stuttgart so ein bisschen so als Künstlerpaar auch etabliert waren, also die einfach.
Absolut, so, ne? Die waren natürlich auch rein vom Erscheinungsbild schon mal schillernde Persönlichkeiten.
Unbedingt.
Mein Vater und die Randi auch mit ihren Klamotten und so, also sehr aufwendig. Und ja, das war auf jeden Fall ein schillerndes Pärchen, die beiden, ja.
Über die sprechen wir noch ein bisschen ausführlich. Ist immer so irre, ne? Man spricht irgendwie eine gefühlte halbe Stunde und dann sage ich irgendwann, na, wir sprechen gleich noch ausführlich drüber, ist irgendwie auch Quark. Aber ist so, weil wir sind gerade erst bei deiner Geburt gewesen. Jetzt gehen wir nur einen kleinen Schritt weiter. Ich habe gelesen, dass du mit 4 Jahren erstmal angefangen hast, Klavier zu spielen. Na sowas, woran mag das wohl gelegen haben? Könnte am Vater gelegen haben. Aber ja. Die Begeisterung war da schon nicht so doll, oder?
Ja, es ist ja schwierig. Mit 4 denkt man jetzt nicht so konkret über Sachen nach. Aber vom Gefühl her war es irgendwie für mich anscheinend, mein Vater hat auch selber immer gesagt, er ist ein beschissener, bescheidener Pädagoge selber. Und daran lag es wohl. Da sind wir nicht richtig zusammengekommen, ja, mit 4, 5. Ich habe aber mit dem Klavier angefangen, das ist richtig.
Kannst du noch spielen?
Leider. Also, ich hock mich manchmal hin und ich habe auch eine Zeit lang selber Tracks gemacht und auch komponiert für diverse Bands. Ich sag mal, für ein Composer-Keyboard reicht's, aber ich könnte jetzt nicht virtuos auf der Bühne spielen.
Das ist immer gut, wenn man so jemanden, der jemanden kennt, wie deinen Vater fragt, kannst du noch Klavier spielen? Vermutlich steckst du einige Menschen am Klavier in die Tasche und denkst selber trotzdem von dir, naja, verglichen mit meinem Vater.
Naja, nee, ich vergleich's schon auch generell. Ich war ein bisschen faul. Mein Vater hat immer gesagt, komponier. Vom Spielen allein kann man nicht leben, hat er immer gesagt.
Ah, geil.
Es war ein guter
Satz.
Ja, ein sehr guter Satz, den ich nicht beherzigt habe. Oder nicht so. Ich war natürlich dann, gerade als es mit den Fantas losging oder auch schon davor, ich war wirklich auch im Tunnel mit Schlagzeug, nur Schlagzeug
ich
spielen.
Ich kann es so verstehen. Und das hat begonnen, wenn ich richtig informiert bin, am 7. Januar 77. Da gab es nämlich ein Konzert vom United Jazz and Rock Ensemble, der, also einer der wohl bekanntesten Formationen deines Vaters und eine ihrer bekanntesten Platten oder also ich, ja,
die, so, bekannteste, ne?
Die bekannteste
sogar,
eigentlich
ja.
Live im Schützenhaus, was ich total niedlich finde für eine so phänomenale Platte und die heißt Live im Schützenhaus. es gibt, ich weiß nicht, ob es von dem Konzert ist, aber ich habe das Foto mal von dir geklaut, dieses wunderschöne Foto, auf dem man dich sieht als 6-jährigen Jungen unter dem Flügel deines Vaters sitzend und jetzt haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, wir beiden, du sitzt bei einem Konzert des United Jazz and Rock Ensembles und starrst aber nicht deinen Vater an, den du natürlich spielend kennst, sondern den Schlagzeuger John Heisman, der tatsächlich auch für mich eine Erweckung war, allerdings deutlich später. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe gerade gesagt, 94 habe ich dich zum ersten Mal spielen sehen und ich glaube, ich habe ihn auch 94 zum ersten Mal spielen sehen. Es gab nämlich ein Reunion-Konzert von Colosseum, das es auch auf damals Videokassette und CD und so gab. Und das habe ich nicht live gesehen. Ich habe dann später diese Platte gehört und da habe ich zum ersten Mal John Heisman wahrgenommen, so wie es also läuft, über meinen Vater und so. Und war auch total banned und war seitdem sehr großer John Heisman und Colosseum-Fan. Also Leute, der gute Mann ist leider auch vor einigen Jahren verstorben. Ich durfte ihn noch sehr lange live sehen. Und zieht euch mal die Aufnahme rein. Tierisch. Jetzt sitzt der kleine Flo, also unter dem Flügel seines Vaters, sieht John Heisman an seinem sehr großen Double Bass Set und denkt sich, ja, das ist geil. Das Erste, was mir dabei eingefallen ist, was zum Teufel machst du unter dem Flügel beim Konzert?
Ja, das Bild, ich hätte dir, du hast es selber schon gefunden, sonst hätte ich dir, noch gesagt, ich schick's dir nachher oder später. Es gibt ein paar davon.
Ist das wirklich aus dem Schützenhaus?
Ja, das ist tatsächlich von dem Abend. Ich habe da noch ein anderes, da steht noch der Volker Kriegel, der Gitarrist daneben, der ist hier abgeschnitten. Ja. Ich habe noch eins mit ein bisschen größeren Ausschnitt. Das hat mir der Fotograf, der die Bilder damals gemacht hat, mal zugesteckt, vor vielen Jahren.
Das ist ja ein Schatz.
Ich hatte das Bild selber gar nicht, mein Vater auch nicht. Ja. Das habe ich erst seit ein paar Jahren. Ich glaube, erst nach dem Tod von meinem Vater habe ich den Fotografen ein paar Mal getroffen, auch auf der Beerdigung. Und der hat mir irgendwann gesagt, ich habe noch ein paar Bilder von dir, die schicke ich dir mal. Die hat er tatsächlich, irgendwann war ein Briefumschlag im Briefkasten mit den Bildern. Ganz toll.
Also ich bin gerade ein bisschen so, also tierisch.
Ja, also für mich auch, weil ich wusste das zwar noch, dass ich oft unterm Flügel war, genau jetzt zur Frage. Das war tatsächlich so, dass mein Standardplatz war, wenn mein Vater quasi Kinderdienst hatte und mich mitgenommen hatte. Manchmal hat er das natürlich auch gemacht, damit ich das sehe und dabei bin, ja, und atmen kann, die Musik einatmen kann. Aber das war so mein Platz, als ich jung war, und ich wollte auch nie alleine dann im Publikum sitzen oder in der Garderobe. Und somit war die logische Folgerung, dass ich mit auf die Bühne gehe und mich dann, ich bin auch mit ihm auf die Bühne gegangen und bin dann halt unter das Klavier und er ist ans Klavier gegangen.
Das ist so, ich meine, wir kennen das alle, also gerade jetzt in den letzten, also vor etwa 4 Jahren war irgendwas, da waren häufig mal Kinder und Eltern zu Hause, vielleicht erinnern sich manche noch dunkel, und da gab es halt sehr viel so, ja, ich muss arbeiten, hier, Kind, setz dich vor den Fernseher. Dein Vater hat gesagt, Kind, ich muss gerade ein legendäres Album aufnehmen, setz dich mal gerade unter den Flügel. Wahnsinn. Ja, also jetzt sitzt der kleine Flo da, guckt bewundernd den John Heisman an, was ich durchaus verstehen kann. Und der Wunsch wird geweckt, also du selber hast es, glaube ich, mal als Erweckungsmoment sozusagen bezeichnet.
Absolut. Also das kann man wirklich auf den Moment reduzieren. Mein Vater hat mir das auch später oft gesagt. Ich wollte nach dem Konzert schon am nächsten Tag, habe ich gesagt, ich will Schlagzeuger werden.
Und dein Vater fand das gar nicht so richtig toll, oder?
Doch, ich glaube, der war kurz, wusste nicht, mit dem Klavier jetzt und so, ist wohl nicht. Aber der hat es sofort unterstützt.
Ah, doch. Also wirklich, ja?
Ja, ja. Der hat generell eh alles unterstützt, was ich gemacht habe. Also ob das Musik war oder Sport, aber auch als es losging mit den ersten Bands, der war auch nie jemand, der jetzt irgendwie in musikalischen Schubladen gedacht hat oder so auf die Art, das ist irgendwie zu billig oder zu... Der hat mich sofort unterstützt. Meine erste Band war auch eine Schulband mit 12, 13, wo wir Beatles und Stones gespielt haben. Und er hat mich immer unterstützt, kam auch immer zu Konzerten, war auch bei den Fantas oft.
Ja.
Ja, ja.
Auch das oft fühlt sich gut an, ne? Das finde ich...
Auch später noch, ja. Mit 70, Ende 70 war er immer noch, wenn wir in Stuttgart gespielt haben, kam er vorbei. Klar. Auch immer Backstage. Es hat mich sehr gefreut, weil die Fantas waren auch immer sehr ehrfürchtig. Herr Dauner.
Naja.
Schön, dass Sie da sind und so.
Also nochmal an aber alle, die nicht wissen, wer Wolfgang Dauner ist. Wir sprechen gleich darüber, warum das so ist, weil es ist begründet. Sag mal, hattest du eigentlich, weil darüber finde ich wirklich gar nichts. Also klar, es gab irgendwie, also irgendwelche großen Schlagzeuger, die bei euch ein- und ausgegangen sind. John Heisman natürlich, auch Billy Cobham kommt mal vorbei und sagt zu dir, arbeite mal an deinem Timing. Aber hattest du so richtig Lehrer?
Ich hatte auch Lehrer, ja. Also es war schon so, ich habe dann mit 6, 7 wollte ich Schlagzeuger werden. Ich habe dann auch nicht sofort ein Schlagzeug gekriegt, weil das war damals auch einfach eine andere Preisklasse wie heutzutage. Ne? Es fing dann an, in dem Studio, in dem mein Vater damals oft aufgenommen hat, in Stuttgart, Tonstudio Zuckerfabrik, auch legendär. Die viele United-Platten sind da auch aufgenommen worden. Hat er dann mal gefragt, ob die alte Instrumente haben, die ich vielleicht haben kann oder die mal abkaufen kann. Und es hat tatsächlich angefangen mit einer Snare-Drum, mit einer Ludwig-Supra Acrolite, die aus
Aluminium.
Aus,
ne?
Aluminium. Mhm. Das war meine erste Snare.
Es gibt schlechtere erste Snares.
Ich glaube auch, ja. habe ich damals nicht drauf geachtet, aber das war meine erste Snare. Und dann kam irgendwann eine Bassdrum dazu, auch aus dem Studio von einem alten Gretsch-Set. Dann irgendwann ein Ridebecken. Also es war wirklich ein Prozess über ein paar Jahre, ja, bis ich ein Set hatte. Und ich habe so aber geil. In der das ist Zeit.
So schön. Ich höre solche Geschichten immer von euch, von diesen Leuten, wo ich denke, boah, und so eine Geschichte. Ich habe vor ein paar Folgen den Kollegen eben Specki TD als Gast gehabt.
Auch
und
ein lieber Freund, ja.
Liebe Grüße, Specki, ein ganz toller Typ. Und der hat erzählt, dass es bei ihm so war. Er hat literally das Schlagzeug so Stück für Stück geschenkt gekriegt. Also zu Weihnachten die Snare, dann irgendwann kam mal eine Bassdrum dazu.
So war es bei mir auch. Super das kam geil. Auch tatsächlich immer zu Events, also zum Geburtstag, zu Weihnachten. Weil ich kurz nach Weihnachten Geburtstag habe, war das immer die Superzeit für mich. Ja? Das heißt, es hieß oft, es kommen vielleicht auch zwei Sachen. Oder wenn es eine größere Anschaffung war, wusste ich, okay, das wahrscheinlich an Weihnachten zum Geburtstag zusammen kriege ich eine Bassdrum oder so. Und im Nachhinein finde ich das natürlich auch interessant, weil es ist, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre. Heutzutage kann man ein billiges Einsteigerset einfach kaufen für ein paar hundert Euro. Wenn man mir das hingestellt hätte, wie es dann gelaufen wäre, weil dadurch, dass ich nur am Anfang nur eine Trommel hatte und dann erst fast ein Jahr später eine Bassdrum vielleicht dazu und dann irgendwann die Hi-Hat, hat man sich mit jedem Instrument, mit jeder einzelnen Trommel ganz anders befasst, ja, weil man die anderen nicht hat. Und wirklich
ganz
versucht.
Ehrlich, ich glaube, wenn jemand wie du ein ganzes Set bekommen hätte, hättest du dich einfach trotzdem damit befasst. Und ich glaube, dass manche hätten sich einfach mit der einen Trommel dann nicht so sehr befasst, sondern da wäre sie ihnen auch egal gewesen, weil es nur die eine Trommel ist. Ich glaube, es liegt
vielleicht
mehr an dir als
ich daran. Wollte natürlich ein großes Set. Und weißt du, was ich deswegen gemacht habe? Weil es hat ja ein paar Jahre gedauert, bis ich ein wirkliches Set hatte. Und es war dann auch kein großes. Es war mit einem Hängetom, einem Standtom. Ich habe in der Zeit, wo ich nur immer eine Trommel hatte oder mal noch ein Becken dazu, habe ich immer, wir hatten damals ein großes Sofa, so 70er-Jahre-Sofa mit vielen Rückenpolstern, die ungefähr eine Größe hatten. So, ich sag mal 14 Zoll. Und die habe ich quasi alle genommen immer und aufgebaut, teilweise mit Sachen unterlegt, Bierkasten, was weiß ich, weil ich wollte schon so ein Set, wie der John Heisman hatte. Ja? Und habe dann quasi im Wohnzimmer das aufgebaut. Hab dann damals über einen Kassettenrekorder United live im Schützenhaus oder auch dann die nächste Platte quasi gespielt und hab dazu gespielt, aber auf den Kissen, aber auf dem großen Set, wie ich es im Kopf hatte, wie der John Heisman da drauf spielen würde. Das war so die Nebenschaubühne, ja.
Fantastisch. Du hast John natürlich auch kennengelernt.
Ja, also wirklich, wir haben ja auch am Schluss noch zusammen gespielt, bevor dann leider von uns ging. Die letzten Jahre, wir haben sogar zweimal zusammen gespielt noch. Als einmal beim 80. bei meinem Vater, seinem Geburtstag, gab es ein großes Konzert im Theaterhaus in Stuttgart. Das United selber ist ja schon lange, sind einfach... Da lebt eigentlich keiner mehr.
Ja,
mein Vater Eberhard war der Weber Letzte.
Kann ich dann spielen.
Richtig, so. Eberhard Weber spielt schon lange nicht mehr. Einige sind schon gestorben. Da kam der John nochmal mit seiner Frau, der Barbara.
Leider auch schon verstorben mittlerweile.
Leider auch gestorben. Und die kennen mich, seit ich auf der Welt bin. Und der John war auch immer ein ganz, ganz toller Supporter. Hat mich immer unterstützt, hat mir beim Soundcheck was gezeigt, hat mir mal Stöcke geschenkt damals, hat mein Vater immer gesagt, die sind viel zu schwer für dich, die kannst du nicht spielen. Habe ich aber, weil sein Name stand drauf, damals schon. Ja. Und tatsächlich mein erstes großes Drumset habe ich von ihm geschenkt bekommen.
Ehrlich?
Und es war ein Rogers-Set, Naturfarben. Es gibt, müsste die Zeit um Ende 70er, Anfang 80er gewesen sein.
Das sind diese XP5 oder XP8 oder wie die hießen. Das waren, ich habe so eins, glaube ich, auch. Ich glaube, ich weiß ja, diese so 79, 80 sowas. Ich
habe es leider nicht mehr. Ich habe es dann irgendwann mal in einer blöden Fusion Yamaha Birdside verkauft, aber ich habe die Snare noch und die ist bis heute ein treuer Begleiter, eine 6,5er, nicht Roger Snare, ich weiß nicht, wie die genau heißt, nicht mit der Parallelabhebung, okay, sondern mit ganz normaler Abhebung, tierische Snare, die ist immer noch meine Disco-Snare, die hat seit 100 Jahren, ist die tief gestimmt mit dem dicken Fell drauf und das ist meine Erinnerung auch noch an John, aber der John war ein toller Supporter und tatsächlich viele Jahre mein Mentor. Also die ersten Jahre, als ich 6, 7 war, angefangen habe, bis ich quasi 12, 13 war, dann gab es ein anderes einschneidendes Erlebnis, musikalisch ganz anders, nämlich Phil Collins.
Ach.
Aber bis dahin war der John quasi, gab es für mich eigentlich nur John Heisman. Auch vorhin hast du gesagt, es kam auch der Billy Cobham mal vorbei. Das war tatsächlich so. Manche haben auch bei uns übernachtet damals. Das waren, waren ja auch die 70er und die 80er, ja. Aber das hat mich tatsächlich überhaupt nicht interessiert. Also auch Billy Cobham hat mich damals quasi nicht beeindruckt. Ich war dann auch auf ein paar Konzerten und habe dann auch danach immer zu meinem Vater gesagt, nee, das spielt aber nicht wie der John. Also ich war da sehr festgefahren.
Man kann sagen, was man will, aber John Heisman hatte auch einen wirklich eigenen Ton, den man so einfach,
absolut,
wenn man den gemocht hat und das so, das ganz klar. Übrigens, überhaupt nicht wie deiner. Also wir kommen später nochmal ein bisschen in die Nerd-Ecke, müssen wir jetzt nicht komplett durchexerzieren, aber du spielst ja ganz anders.
Absolut. Ich habe trotzdem, ich meine, das hängt auch mit dem Ganzen dazwischen zusammen, ja, mit den 20, 30 Jahren dazwischen, wo ich mich natürlich mit den Fantas und mit allem, was ich gemacht habe, mein Ding gefunden habe. Aber lustigerweise höre ich jetzt mit Anfang 50 durch auch Spotify vielen, ja, das ist irgendwie eine tolle Sache, also was an Spotify wirklich toll ist, es gibt Sachen, die sind nicht so toll, aber das ist toll, dass man wirklich, ja, ich blätter durch die ganzen Sachen durch, die mich wirklich beeinflusst haben, ja, wo ich auch die CDs nicht mehr habe oder die Platten nicht mehr habe. Und merk jetzt eigentlich erst, auch John Heisman, vielleicht nicht vom Ton, aber ich entdecke gerade ganz viele Filz, die ich tatsächlich von ihm habe, ja, die ich zwar auf meine Art jetzt spiele und auch vom nächsten, von Phil Collins, gibt's Wahnsinn, weil das war der nächste einschneidende Punkt
in
meiner Karriere.
Sag mal, wann
das ungefähr war? Ja, mit 12, 13.
Okay, so, da kommen wir gleich hin. Pass auf, das ist super. Das merke ich mir ganz kurz, weil das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja super. Gleich mal eine richtige neue Info.
Ja, das weiß auch eigentlich niemand.
Sehr gut, dann haben wir was richtig Neues. Pass auf, vorher habe ich aber noch ein Datum. Das muss so um 1980 gewesen sein. Du hattest laut eigener Vita mit 9 dein erstes Konzert. Was war das?
Ja, das war aber, das war in der Schule bei mir, mit meinem Vater aber, quasi im Musikunterricht wurde damals irgendwie, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben, ich glaube, einfach um den anderen auch mal zu zeigen, den anderen Schülern, der spielt ein Instrument, fangt doch vielleicht auch mal ein Instrument an oder so.
Ach, da kam so bisschen,
mein Vater.
So ein bisschen Bring Your Father Day.
Genau, mein Vater hat sich an das Klavier gesetzt, wo sonst der Musiklehrer saß, mit dem man Lieder gesungen hat, wie es halt so ist in der Schule. Und ich habe damals ein Schlagzeug mitgebracht. Mein Vater musste das mit dem Auto in die Schule karren. Und dann haben wir da kurz gespielt, weil das ist, um kurz nochmal zurückzugehen auf die Platte Downer und Downer. Im Prinzip haben wir das gemacht, wie wir angefangen haben, als ich 7, 8, 9 Jahre alt war. Und da hat nämlich er Klavier gespielt und ich habe Schlagzeug gespielt. Und wir haben am Anfang das Reelbook ein bisschen durchgemacht. Einfache Stücke hat er mir rausgesucht und auch mal was von The Who oder irgendwas. Aber so haben wir quasi musiziert, nur am Klavier und nur mit Schlagzeug. Und wir haben auch dann, als wir die Platte letztendlich, als wir gesagt haben, jetzt müssen wir sie machen, sonst machen wir sie nie, kurz überlegt, nehmen wir einen Bassisten dazu. Da ist zwar jetzt der Dieter Ilk, ein ganz toller Musiker, spielt bei ein paar Stücken mit, aber bewusst haben wir das auch live nicht so gemacht. Wir haben live immer als Duo gespielt. Egal, ob die Leute irgendwann sagen, irgendwie fehlt dann Bass oder was weiß ich. Weil es ist im Prinzip das, erstens mal diese Freiheit, die wir auch hatten, als ich noch ein kleiner Steppke war. So haben wir angefangen, im Wohnzimmer damals zusammen zu musizieren.
Ja, das sind schon, also das ist schon.
Und da schließt sich der Kreis.
Ja, total. Einfach, ja. Das ist schon, ich meine, der Gedanke, dass man mit, naja, für dich war es einfach dein Vater, ne? Also der Gedanke, dass ich irgendwie so für meine ersten Gehversuche ein bisschen mit Wolfgang Dauner im Wohnzimmer jammen kann, ist schon ziemlich krass. Und ehrlich gesagt, wenn ich dein Lehrer gewesen wäre und ich hätte gewusst, so, okay, der Sohn von Wolfgang Dauner ist in meiner Klasse, hätte ich auch gesagt, bring doch mal deinen Vater, dass wir mal gucken können, so, also.
Ja, wahrscheinlich war es so, der Musiklehrer wollte, dass mein Vater mal kommt und spielt. Aber vielleicht kurz noch, weil du gefragt hast wegen Unterricht.
Ja.
Ich hatte tatsächlich dann, als mein Vater gemerkt hat, okay, der bleibt dabei, der will das lernen, das war jetzt nicht nur so ein Hirngespinst, was nach einem Jahr weg war, hat er schon in Stuttgart einen Kollegen, der damals unterrichtet hat, aber auch bei der Oper war, der Di Bone, war mein erster Schlagzeuglehrer, ein Engländer, wahnsinnig lustiger Typ. Und das war mein erster Schlagzeuglehrer, 5 Jahre lang. Und hatte immer wieder Unterricht. Also ich habe zwar, Unterricht hat mich ehrlich gesagt, als ich jünger war, nicht sehr interessiert.
Na, ist, glaube
ich, ja, genau. Ich wollte einfach spielen. Aber dadurch, dass das ein super Typ war, war das trotzdem anders. Es war nicht wie zum Unterricht gehen, sondern ich wusste, ich gehe zu dem lustigen Engländer, der wieder irgendwelche Witze erzählt. Und
ey, es ist so wichtig.
Ja, na klar. Absolut.
Auf jeden Fall. Du hattest, so, pass auf, jetzt kommen wir in dein Alter mit 12. Und jetzt kommen wir, bevor wir auf Phil Collins kommen, ich weiß nicht, ob man das, ich versuch's mal so rum, bevor wir auf Phil Collins kommen, war mit 12 noch was anderes? Oder in dieser Zeit, genau genommen von 83 bis 85, ich nehme an, du weißt, worauf ich hinaus will, deine erste richtige Band, die Joghurts.
Oh, ja.
Und ich habe nicht so richtig verstanden. Also, es gab diese Band, und zwar waren das du und die Zwillingsbrüder Tobias und Daniel Metzger. Mhm. So viel weiß ich wohl. Die beiden haben Gitarre und Keyboard gespielt. Es gab irgendwie da am Ende auch so einen Doku-Film drüber. Und ich habe über einen der beiden Brüder so ein bisschen so ein Snippet gefunden tatsächlich, ja, von diesem Film, wo man dich auch, also ehrlich gesagt sieht man mehr dich als die beiden, da spielst du auch, alter Schwede, da spielst du auch echt, also Mann oh Mann.
Das ist das Set vom John
in
dem Clip, ja.
Da gucke ich nochmal genauer hin. Aber ich habe jetzt nicht genau, also das war jetzt schon deine Band. Da
ging das war meine Band, die gab es auch wirklich.
Ja, das war keine TV-Produktion oder
nee,
so.
Nee, ich kann das kurz erklären, bitte, wenn du magst. Der Vater von den beiden Metzgers ist der Albrecht Metzger, der damals den Rockpalast moderiert hat.
Ah, alles klar.
Ja, auch ein alter Stuttgarter. Mein Vater, die kannten sich. Und wir hatten tatsächlich diese Band, weil ich war mit den beiden in einer Klasse in der Schule. Und wir hatten diese Band mit 12, 13 und haben da tatsächlich gecovert. Ja, so Stones, Queen haben wir, glaube ich, auch gespielt. Und der Albrecht Metzger, der Vater von den beiden, hatte damals die Idee für den SDR, damals noch Süddeutscher Rundfunk, später SWR, so einen kleinen Film über eine Kinderband zu machen. Genau, so kam das zustande.
Zack, wieder was gelüftet.
Ja,
ja, weil das ist ja wirklich, weil ich in diesem kleinen Snippet, das ich gesehen habe, einer der beiden, der zeigt auch so ein bisschen mit gewissen moderativen Fähigkeiten, so ein bisschen, was er da für eine Lichtanlage im Proberaum
stehen hat. Ja, Tobias, so. Der ist so tatsächlich Lichtmann jetzt.
Ich glaube, genau, und lebt irgendwo in Spanien, glaube ich. So, und über seine Website habe ich dieses Snippet auch gefunden. Leute, wenn ich das darf und Lust habe, vielleicht verlinke ich euch das in den Shownotes. Dann könnt ihr mal,
gerne,
könnt ihr Flo mal mit 12 spielen sehen. Das ist relativ beeindruckend. Und jetzt würde ich eigentlich schon ins Jahr 86 springen. Mache ich jetzt aber nicht, weil du hast gerade gesagt, irgendwo in dem Zeitraum spielt auf einmal Phil Collins eine Rolle.
Ja, es ist lustig. Also jetzt im Nachhinein, für mich macht das alles Sinn, aber wenn man jetzt nur die Namen hört, denkt man, hä, jetzt John Heisman, jahrelang Hero, dann Phil Collins,
boah, ich weiß,
aber
ich, so
war es halt.
Brand X und so, also der hat ja auch schon auch in der Richtung
absolut
ganz schön was gemacht, der Phil Collins.
Und ich war ja auch, also tatsächlich, ich habe zwar durch meinen Vater die Verbindung zum Jazz immer gehabt, habe das auch gespielt von klein auf, aber eher auch immer natürlich oder spielerisch, ja, nie nach Noten oder theoretisch. Ich kannte Jazzstandards, aber mich hat selber eigentlich immer hin zur Popmusik gezogen. Also schon als Jugendlicher in der Schule. Ich habe auch das gehört, was meine Kumpels gehört haben, ja. Okay, es ist, und Anfang 80er war einfach eine wahnsinnig spannende Zeit, auch jetzt rückblickend zu sehen, was da alles an Musik rauskam, ja. Das ist natürlich, wenn man das nicht in der Zeit miterlebt, später arbeitet man das vielleicht nicht so auf. Also so war es bei mir. Ich habe mich erst später mit alten Sachen beschäftigt. Ja, in der Zeit, als ich jünger war, gab es für mich immer nur das Aktuelle oder wann kommt da eine neue Platte raus von der Band oder so. Ja.
Also in der Zeit, als ich in der Zeit war, waren die Fanta 4 so ein Ding zum Beispiel für mich. Und später war es dann ältere Musik, genau. Auch 80er Jahre, also das vollkommen recht, da wurde fantastische und auch abgefahrene Musik geschrieben und produziert.
Absolut, Wahnsinn. Also das finde ich auch so toll. Ich höre mir die Alben gerade auch wieder vermehrt an, auch mit Trommelkollegen. Guter Freund von mir ist der Matthäus Grimali, ist der Bruder, der Jüngere vom Lilos Grimali, vom MD, von Fantas auch und von Voice. Wir sind gut befreundet, wohnt auch in Stuttgart. Wohnt in meiner ehemaligen Wohnung in Stuttgart sogar. Ja, und wir hängen oft zusammen ab und machen das, was man eigentlich früher oft gemacht hat, sich zusammen Mucke hören.
Geil.
Oh, ja, zwar heutzutage Spotify oder auch mal YouTube, aber wir hören tatsächlich, spielen uns gegenseitig vor, was der andere oft nicht kennt. Also ich habe Matteo mit Phil Collins genervt die letzten paar Jahre, weil der das einfach nicht kannte. Und jetzt aber auch dadurch das komplett anders sieht und auch wirklich beeindruckt war, was Phil Collins als Schlagzeuger alles gemacht hat.
Was war das für eine Phase? Also wir sind ja noch dabei, dass dich Phil Collins auf einmal so beeinflusst hat. Und was war das für eine Phase? Das war nicht In the Air Tonight, weil das gab es da noch nicht.
Also doch, das gab es da schon, aber das ist quasi noch an mir vorbeigegangen, weil da war ich 10 oder 11. Da war ich noch voll im John Heisman-Fieber und in der Zeit habe ich auch selber quasi noch nicht so Musik gehört. Das fängt eher so, ja, mit, also bei mir bewusstermaßen so mit 12, 13 an, dass man auch selber so sagt, diese Platte muss gekauft werden und dann auf Kassette überspielt damals, damit man sie auf dem Schulweg im Walkman hören kann. Ja, so war es bei mir.
Bei mir war das auch so.
Ich hatte einen langen Schulweg.
Ich bin ein bisschen jünger als du, aber auch ich hatte Walkman und
ja,
genau das.
Oder später auch Discman oder wie auch immer. Ja, aber da musste man ja auch noch überspielen. Ja. Und ich hatte auch einen relativ langen Schulweg, sodass ich echt viel Musik gehört habe auf dem Schulweg hin und zurück. Und das war auch ein Schlüsselerlebnis mit Phil Collins. Also so wie John Heisman quasi diese Zeit besetzt hat bei mir von 7 bis 12 komplett, da gab es fast niemand anderes. Ich habe viele andere Drummer gesehen, was auch toll war. Also durch meinen Vater, ich war dann nicht mehr unterm Flügel mit 10, 12, aber saß dann halt an der Seite von der Bühne oder habe mich oft hinter Schlagzeug gesetzt, mit dem Stuhl einfach, direkt hinter den Drummer.
Geil.
Auch hinter Billy Cobham ein paar Mal und habe den einfach 2 Stunden angeguckt von hinten, ja, 2 Meter dahin. Und da lernt man natürlich ganz anders durchs Beobachten, wie man das nur durchs Hören kann, ja, weil du siehst sofort, wie er was macht. Und das war auch beim John Heisman eben meine Schule, weil ich habe den jahrelang beobachtet, erst vom Unterflügel seitlich und dann, als ich ein bisschen älter war und selber gespielt habe, direkt hinter ihm, 1, 2 Meter. Und zwar auf unzähligen Konzerten. Das heißt, bei mir war auch immer, wenn ich was gehört habe, wusste ich sofort, wie ich es gemacht habe, weil ich es gesehen habe. Und ich habe das später gemerkt, Drummer, die ich nicht gesehen habe. Später gab es dann Fusion-Zeit, Mitte, Ende 80er, Vinnie Colaiuta, Dave Weckl. Und da hatte ich wirklich nur das vom Hören und habe mich oft gefragt, wie macht er das? Wenn man es einmal sieht, ist es oft gar nicht so kompliziert, ja. Und das hatte ich eben beim John Heisman immer, dass ich den jahrelang studiert habe, durchs hinter ihm sitzen und somit immer ein Bild im Kopf hatte. Auch wenn ich die Platte gehört habe, wusste ich sofort, wie das aussieht von hinten, was er da gerade macht oder wie die mit dem Fuß, wie die Bassdrum da involviert ist oder so. Und das war das eine. Aber dann gab es mit 12, 13, das war Phil Collins zweite Soloplatte, die Hello, I Must Be Going hieß die. Und da gab es ein Konzert in Böblingen in der Sporthalle. Damals so eine Halle, wo größere Konzerte eben möglich waren, mit einem wahnsinnig beschissenen Sound. Aber alle haben da gespielt, in der Böblinger Sporthalle. Da gab es auch die Schleierhalle noch nicht in Stuttgart. Und da, ich weiß gar nicht, ob ich selber hin wollte oder meine Schwester wollte, glaube ich, hin, weil die ist ein paar Jahre älter wie ich. 7, 8 Jahre. Und ich glaube, die wollte dahin und hat mich mitgenommen. Mit meiner Mutter sind wir dahin. Ich war, wie gesagt, erst 12. Also bin dann auch, es war ein bestuhltes Konzert. Ich bin dann irgendwann auf dem Stuhl gestanden. Und ich war davon so beeindruckt, dass jemand, ja, in so einem Pop, mich haben auch die Stücke oder die Songs eigentlich gar nicht so interessiert. Ich kannte auch eigentlich nichts. Für mich war das wirklich das Erlebnis, den Typ zu sehen. Und das Konzert hat angefangen mit ihm am Schlagzeug.
Ach so, weil ich meine, das war ja, er mit war zwei Sänger. Drummern. Genau, und Chester Thompson war der eigentliche Schlagzeuger.
Genau, das hat angefangen mit einem Stück, das heißt I Don't Care Anymore. Das ist nur so ein Ostinato auf den Toms, das ganze Stück über gleich geht. Aber ich dachte, Wahnsinn, das ist ein Popkonzert, hier sind 6.000 Leute oder... Und es fängt an mit zwei Schlagzeugen.
Keiner singt. Das muss man sagen. Ne? Es war so richtig, es war ja, ich meine, Phil Collins hat so richtig Popmusik gemacht, aber er hat so richtig Popmusik gemacht und sich trotzdem getraut, solche Sperenzien zu machen mit zwei Schlagzeugern. Großes Doppel-Schlagzeug-Solo mitten im Konzert und all so Kram, der da mit dabei war. Und er hat sich auch immer wieder ins Set gesetzt, dabei übers Headset gesungen, was ich persönlich, ehrlich gesagt, ich glaube, es war noch eine Platte später oder war es? Es gibt ein Konzert, ich glaube sogar aus der Waldbühne in Berlin. Das ist als Video mal rausgekommen von Phil Collins, auch eben mit dieser Band, ne? Lee Sklar am Bass und Chester Thompson und diese ganze Truppe und immer diese Sequenzen, an denen er dann auch am Schlagzeug sitzt und dabei auch trommelt. Bei weitem nicht nur bei In the Air Tonight, sondern bei anderen Songs hat er das eben auch gemacht. Das hat mich immer, also ich fand das auch total. Wow, so, ist richtig reingegangen.
Ja, das vor allem, also was mich beeindruckt hat, ist eben auch der Stellenwert vom Schlagzeug. Ich war selber eher pop-affin wie Jazz und habe da gesehen, aber dass man als Schlagzeuger eben nicht nur hinten sitzt und mitspielt, sondern das Schlagzeug wirklich, er hat dem Schlagzeug eine andere Position gegeben in der Popmusik. Und? Auch durchweg durch die Alben später, weil du hörst es auch, was er allein mit dem Drum-Sound gemacht hat, ja. Also das ist ja nicht immer der gleiche Drum-Sound. Er hat da einfach eine wahnsinnige Kreativität an den Tag gelegt. Ich habe mir jetzt gerade mit Matteo vor 2 Wochen hab ich ein paar Sachen vorgespielt, die Phil Collins produziert hat. Philip Bailey-Platte, wo auch Easy Lover drauf ist. Aber die ganze Platte, wenn du die mal durchhörst auf Spotify, bei jedem Song denkst du, was ist denn das für ein Drum-Sound? Das ist ja mördermäßig irgendwie. Auch dieser Mut, ja. Man, bei ganz vielen Sachen würde man heutzutage sagen, das kannst du nicht machen, das so brutal einstellen, das Drum, und so laut machen und so viel Gate drauf und so weiter. Aber der hat einfach, das Schlagzeug wirklich so auf ein anderes Level gebracht in der Popmusik, wie ich es bis dahin und auch, glaube ich, seitdem nie wieder erlebt habe. Und das hat mich einfach beeindruckt, plus seine Art zu spielen, die einfach auch gut ist. Ja,
also, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das wird ja immer wieder unterschätzt. Aber also wer jetzt Phil Collins wie ich in den 90ern irgendwann als Sänger kennengelernt hat, als Sänger, der eben auch Schlagzeug spielt, dann hört man natürlich irgendwann von den Eltern, ja, der war auch Schlagzeuger bei Genesis. Dann, wenn man sich mal irgendwann ältere Genesis-Platten anhört, also so die ersten, der spielt, alter Schwede.
Da geht es aber ganz schön richtig ab und auch richtig viel ungerade Rhythmen. Und er sagt selber, ich bin kein Sänger, der Schlagzeug spielt. Ich bin Schlagzeuger, der singt ein bisschen. Der ein bisschen singt, so sagt er selber.
Ich kann mich auch erinnern, als er so gesagt hat, so, ich höre jetzt auf mit meiner richtigen Popkarriere, dann hat er ja angefangen, so ein bisschen nochmal dieses Big-Band-Zeug zu machen, weil er einfach Bock hatte,
Das war so ein Lebenstraum. Genau, auch. Da gibt es eine gute Doku über diese Big Band-Geschichte
mit Quincy Jones. Da wollte er einfach geil Schlagzeug spielen. So.
Richtig.
Mal,
auf und jeden wenn Fall. Du die Doku siehst, merkst, siehst du ganz viele Sachen, die man kennt. Man muss da Besen spielen. Dann merkt er auf einmal, er hat jahrelang keinen Besen gespielt. Ja, und setzt sich hin ein paar Tage und übt und so. Er ist einfach ein richtiger Musiker. Das merkst du eigentlich erst, wenn du dich damit beschäftigst. Weil die Balladen und so, das, da bin ich auch nie drauf gestanden. Ja, also die viele Songs fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber allein dieses Erlebnis und was er fürs Schlagzeug getan hat quasi, finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Aber finde ich gut, dass du es sagst, wenn man sowas gerne mal vergisst und dann fällt einem, also dann erinnert man sich halt noch an eben genau die berühmten Phil Collins Schmuse, Kuschelrock-Balladen.
Ja, und viele Kollegen haben auch damit gar nichts am Hut, aber ich bin da nicht müde, quasi auch den einen oder anderen Kollegen zu überzeugen, der gesagt
man
hat,
schon
Phil Collins, furchtbar. Pass mal auf, ich spiele dir mal ein paar Sachen vor.
Ja, und ich muss auch schon sagen, fällt mir gerade ein, wir haben vor einiger Zeit, also vor nicht allzu langer Zeit, haben wir mal ein Posting gemacht mit einem relativ großen Gretsch-Set, ohne Resofälle, sagen wir mal, dezent von dem Herrn Collins inspiriert und haben sozusagen auf Instagram gefragt, na, wer mag uns dazu wohl inspiriert haben? Und das war ein wahnsinnig erfolgreicher Post, weil wahnsinnig viele Leute, Phil Collins,
also glaub so, ich,
es waren wahnsinnig viele Leute, die das, denen das total wichtig war und die das sofort erkannt haben.
Kurz dazu zu dem Set. Ich war in der Zeit dann so Phil Collins verrückt.
Dass du die Reso jetzt abgemacht hast?
Nee, ich bin noch weitergegangen. Ich habe mir ein Konzert-Tom-Set bauen lassen mit 15 Jahren. Als ich 15 war.
Okay.
Weil die Fälle abmachen ist eins, ja. Aber ich hatte tatsächlich, jetzt wird's übel. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang mal dieses tolle Set vom John Heisman, was 6 Toms hatte. 4 Hängetoms, 2 Standtoms, 2 Bassdrums. Habe ich die Reso-Fälle abgemacht. Und habe sogar die Bassdrum mit weißer Folie umklebt selber. Das tut mir heute noch leid, sorry John. Aber habe dann gemerkt, es ist nicht der gleiche Sound. Und ich habe mir damals über einen Stuttgarter Musikhändler, den es immer noch gibt, der legendäre Hans Schweizer, den muss man erwähnen, weil den gibt es seit 100 Jahren. Mein Vater hat alles gekauft, der kennt mich auch, seit ich auf der Welt bin. Hab den gefragt, kann man das bauen lassen? Hast du Kontakte? Und er hat dann damals tatsächlich bei Pearl angefragt bei M&T, ob die mir so ein Reso, ein weißes 18, 12, 14, 16, 18, ich glaube, er hat ein bisschen andere Größen, aber so ähnlich. Das habe ich mir bauen lassen damals.
Hammer. Das schneide ich natürlich nicht raus, denn wir alle wissen, es gibt andere Schlagzeugmarken, aber das Originale für Collins Schlagzeug war ein Gretsch.
So. Absolut.
Ja. Du hast mit 15 Jahren laut Vita dein erstes Album eingespielt und da wollte ich direkt mal drauf einsteigen, denn das Album, auf das ich mich beziehe, ist ein United Jazz and Rock Ensemble Album, das Album Round 7. Und das ist doch damit dann schon ein Album mit dir und deinem Vater gewesen.
Ich bin quasi Gast gewesen. Ja. Das war eine Idee von meinem Vater, weil ich habe da auch mit John Heisman quasi zusammen gespielt, aber er hatte seinen Part schon eingespielt. Es gab dann ein Stück, was mein Vater damals komponiert hatte, Feuerwerksmusik. Und da hat er einen Part komponiert quasi für 2 Drumsets und Pauken. Und ich habe dann, John Heisman hat den einen Drumset-Part gespielt, ich den zweiten. Und die Pauken hat mein Vater damals mit dem ersten Emulator gespielt, der sehr gute Pauken-Samples hatte auf der Platte. Und es ist so ein, das sind quasi alles so Patterns, die sich leicht verschieben und dadurch ineinander greifen. Und das war für mich sehr aufregend, weil erstens mit meinem Idol John Heisman zu spielen, wenn er auch schon drauf gespielt hatte. Und das war auch damals im Studio, das war ohne Klick eingespielt. Also das war einfach nur, er hat es eingespielt und das war das Timing. Damit musste man zurechtkommen. Also auch, ob das bisschen wackelt oder schneller wird oder langsamer, war es nicht. Aber ich musste mich da quasi so drauf einlassen. Und es war das erste Mal auch in einem richtig großen Studio für mich. Nicht in einem kleinen Studio mit irgendeiner Band ein Demo aufnehmen. Und es war schon sehr aufregend für mich. Ja, es war meine erste Schallplattenaufnahme damals. Ja,
super krass. Okay, Feuerwerksmusik vom Album Round 7 vom United Jazz and Rock Ensemble. Liebe Leute, zieht's euch rein. Flo's erste Aufnahme. Du hast in der 11. Klasse die Schule verlassen und hast, du hast dir gesagt oder jemand anders hat dir gesagt, Musik studieren kann man auch ohne Abi, brauche ich nicht. Und bist nach Berlin, also direkt danach, ne? Bist nach Berlin, so mit 18?
Ja, ein Jahr, da war ein Jahr dazwischen.
Oder so, genau. Und hast da dann auch direkt als, also hast da als, warst Musiker, hast als Studiomusiker gearbeitet.
Ja, also das war schon mit der Schule aufhören, es war schon, gab schon Diskussionen natürlich, ja.
Weil mit wem?
Mit beiden Eltern.
Tatsächlich, ja?
Wirklich? Ja, also mein Vater hat natürlich gesagt, okay, Musik studieren kannst du ja auch ohne Abi, aber mach doch das Abi trotzdem fertig. Das war aber für mich zu der Zeit überhaupt keine Alternative. Ich wollte einfach raus und spielen. Und habe dann tatsächlich die Schule geschmissen nach der 11. auf dem Gymnasium, weil ich auch gemerkt hatte, 12. und 13., da muss ich richtig ranklotzen, wenn ich das überhaupt schaffen will. Und da war ich habe damals schon gespielt in Stuttgart, auch in, ja, nachts in Clubs, und habe dann unter der Prämisse quasi die Schule schmeißen dürfen, indem ich gesagt habe, ja, aber ich stehe trotzdem jeden Morgen um 8 auf und übe bis mittags, wenn ich normal Schule gehabt hätte. Ich übe die gleiche Zeit, wie ich in der Schule gesessen hätte.
Okay.
Habe ich mal so gesagt.
Hast du nicht gemacht?
Habe ich gemacht, doch, aber vielleicht nicht die gleiche Stundenzahl. Ich bin tatsächlich um 8 oder um 9 aufgestanden und habe tatsächlich bis nachmittags geübt, und das ein Jahr lang. Und dann kam das mit Berlin ganz überraschend auch. Ein entfernter Freund ist da nach Berlin gezogen und die hatten einen Plattenvertrag. Und der Drummer ist irgendwie ausgestiegen oder die haben den rausgeworfen. Und dann kam von heute auf morgen quasi, wurde ich gefragt, hey, willst du nach Berlin ziehen mit 18 und bei uns spielen? Das war so eine Rockband. Die Platte ist nie rausgekommen, obwohl wir da auch eine Platte gemacht haben mit dem Produzenten von Ärzten, mit dem Uwe Hoffmann, der ja auch eigentlich Schlagzeuger ist. Habe ich damals schon kennengelernt mit 18, 19 nach Berlin. Ich habe tatsächlich in dieser Berliner Zeit ganz viele Leute kennengelernt, die auch, ja, ich war natürlich zur Neuen Deutschen Welle-Zeit auch schon Musikfan und fand da viel ganz toll, auch Spliff und so weiter. Und auf einmal war ich in Berlin und habe mit dem Reinhold Heil im Studio was aufgenommen. Auch für viele Sachen, die nie erschienen sind. Aber ganz für mich nachhaltig ganz tolle Erfahrungen. Und mit vielen Leuten habe ich auch tatsächlich immer noch viel Kontakt oder bin seitdem befreundet.
Hast du davon gelebt damals oder hast du dich irgendwie auch, also sag mal doof, hast du auch gekellnert oder so?
Nee, ich habe tatsächlich in meinem Leben nie was anderes gemacht, wie Schlagzeug zu spielen.
Also, das ist geil. Obwohl Kellnern auch mal Spaß macht.
Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, das kommt für mich nicht in Frage, oder zumindest jetzt nicht. Ja, jetzt sieht man eher alles ein bisschen anders mit wachsendem Alter. Aber für mich gab es nur das, und ich war natürlich auch, habe immer gesehen durch meinen Vater, dass das geht. Also ich merke das auch tatsächlich, oder ich habe das schon früh gemerkt an Kollegen, die ich auch wahnsinnig gute Musiker, aber die immer quasi irgendwie mit sich selber gestruggelt haben oder mit dem, kann man davon leben als Musiker?
Das ist mir vorhin eingefallen, als du mit über den Schulabbruch und so gesprochen hast, und ich habe überlegt, ob ich das nochmal so anspreche, aber mache ich mal. Es gab diese Phase bei mir zum Beispiel auch, und ich glaube bei ganz vielen Menschen, ich nehme jetzt mich als Beispiel, weil ich es von mir am besten kenne, aber diese Phase mit, ich habe keinen Bock auf Abi zu machen, ich mache nur Musik, was anderes will ich eigentlich gar nicht machen, hatte ich genauso auch. Mhm. Ich habe auch in der 11. Klasse die Schule verlassen, ich habe mein Abi später nachgeholt, aber ich habe in der 11. Klasse dann irgendwann die Schule verlassen oder wurde verlassen, weil ich gar nicht mehr in der Schule war, sondern nur noch Proben. Aber ich habe immer gedacht, naja, davon leben werde ich nicht, weil ich bin nicht gut genug. Und das, davon kann man nicht leben. So, ich muss irgendwas anderes machen. Das war immer meine so Prämisse.
Ja,
das ist dann am Ende ein bisschen anders gekommen, aber lustigerweise. Mhm. Und ich glaube, es geht wirklich vielen Leuten so. Ich glaube, ich hatte schon Potenzial und Talent, aber diese Einstellung, ich bin nicht gut genug dafür, hat mich nicht dazu getriggert zu sagen, dann setze ich mich auf den Arsch und übe noch mehr. Es war einfach so, na, das wird ja eh nichts. Und ja, ich glaube, schade, dass das so einen Unterschied ausmacht.
Absolut.
Ich glaube, das macht so einen Unterschied aus zwischen Leuten wie dir und Leuten, die ich halt hier als Gäste habe und Leuten wie mir, die es dann Gott sei Dank doch in die Musikbranche geschafft haben, aber über die andere, auf die andere Seite sozusagen.
Ja.
Dass man, weiß ich nicht, das hat so ein, ist so ein Ding aus Mut, Motivation, also so ne, was macht dann auch die Angst, es nicht zu schaffen mit einem, lässt es einen aufgeben oder lässt es einen noch mehr üben? Und bei mir war es eben so. Bei mir war es so, dass ich gesagt habe, na, das wird eh nichts mit Musik machen, davon kann ich nicht leben. Und Gott sei Dank gibt es genug Leute wie dich, die dann diesen Mut haben, weil das muss man ganz klar sagen, Mut dazu muss man schon haben. Es ist nicht so, es ist einfacher, eine Ausbildung zu machen und sich ein Angestelltenverhältnis zu suchen. Das muss man ganz klar einfach mal so sagen.
Ja, ich finde es aber schade. Ich merke aber auch erst viele Jahre später, also als ich 17, 18 war, habe ich mich da überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, weil für mich war klar, ich werde Musiker oder das geht. Ja. Ich habe das einfach gesehen bei meinem Vater, auch mit was anderem habe ich mich gar nicht beschäftigt, weil das war auch meine Realität. Ja. Das war jetzt nicht ein Hirngespinst und ich verstehe das auch. Und ich habe tatsächlich immer wieder mit vielen Musikern, mit denen ich zusammengespielt habe, die fast überredet über die Jahre, nicht aufzuhören oder nicht jetzt einen Job oder nicht nachlassen, nicht einen Job anfangen, weil ich gemerkt habe auch irgendwann, dass ich nur so denke, weil ich eben so aufgewachsen bin, ja, und auch bestimmt auch dadurch früh ein Selbstbewusstsein entwickelt habe, ja, weil ich eben gesehen habe, ich spiele schon in jungen Jahren mit dem oder dem zusammen und der findet es gut und so weiter. Also insofern hatte ich dann wahnsinnigen Vorteil, den ich aber gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Aber erst später durch viele Kollegen, weil mich das auch sehr beschäftigt hat. Ja, ich hatte einen guten Freund, einen wahnsinnig tollen Bassist aus Berlin, der immer wieder gesagt hat, ja, ich höre auf irgendwie, das ist so mühsam und wer weiß, in ein paar Jahren und so. Und hab da wirklich viel auf die Leute auch eingeredet, aber irgendwann dann gemerkt, ja, aber das kommt von einer inneren Überzeugung oder wie du aufgewachsen bist, das kann nicht so sein, egal was ich dem erzähle, ja, das ist halt meine, wie ich es fühle und wie ich aufgewachsen bin. Und das habe ich erst viel später gemerkt, dass das ein wahnsinniger Vorteil ist, da so unbeschwert. Ich bin da immer sehr unbeschwert mit umgegangen. Für mich war so, ja klar spiele ich in ein paar Jahren irgendwo auf der Welt. Ja, also jetzt mal übertrieben gesagt. Ja.
Und was soll ich dir sagen? War dann so. Aber vorher bist du tatsächlich nochmal richtig brav. Zumindest für einige Zeit studieren gegangen. Du bist nämlich mit, also in 91, so mit 20, bist du noch mal ein Jährchen nach Boston gezogen und hast in Berkeley studiert.
Genau, das wollte ich vorhin noch ergänzen. Das war quasi der zweite Teil des Deals mit aus der Schule rausgehen. Nicht nur üben, sondern auch Musik studieren und nicht nur sagen. Und dann, war es halt so, ich habe geübt ein Jahr wie blöd. Dann kam das mit Berlin. Hat dann auch meine Eltern, ich habe dann gesagt, ich mache das. Da war ich dann auch schon 18. Ja, da habe ich, könnt machen, was ihr wollt. Ich gehe jetzt dahin und spiele mit der Band. Da das alles irgendwie nicht so geklappt hat und auch nicht so meine Musik war und dann auch das Album nicht rausgekommen ist, bin ich tatsächlich nach anderthalb Jahren oder so wieder zurück nach Stuttgart gezogen und habe dann gesagt, okay, ich studiere jetzt. Und habe dann... Das mit Boston war auch jetzt nicht sofort die erste Entscheidung, sondern mein Vater wäre wahnsinnig gerne mal nach Boston gegangen. Die Schule gibt es ja schon wirklich sehr lange.
Unglaublich renommierte.
Ja, und der hätte sich das aber nie leisten können. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt, gab es in Deutschland noch nicht viele Studiengänge mit Jazz und Popularmusik. Nur in Köln, in Stuttgart war es auch noch relativ neu in Stuttgart. Ich habe dann tatsächlich in Stuttgart Aufnahmeprüfung gemacht, Da haben sie aber niemand genommen in dem Jahr, was eigentlich gar nicht geht, weil der Studiengang war neu. Und im Jahr davor haben sie irgendwie 2 Leute genommen, dann in dem Semester keinen. Und die haben dann zu mir gesagt, mach's in einem Jahr nochmal, dann nehmen wir dich. Ja.
Okay.
Weiß nicht, wie das ja mit den Plätzen damals geregelt war. Und dieses Jahr, das hätte ich auch gemacht, aber dann kam irgendwann die Idee mit Boston dazwischen. Und mein Vater hat das auch supportet tatsächlich, sonst hätte ich das nicht machen können. Der hat ist gesagt, geh doch dahin, ja. Ich kann dich da unterstützen, beantrag mal ein Stipendium. Das habe ich auch gemacht damals. Musste man echt ein Tape quasi ein. Ich habe ein Tape aufgenommen mit ein paar Sachen, die Schlagzeug-Solo, ein paar Fusion-Sachen, wo ich dazu gespielt habe, habe das eingeschickt und irgendwann Monate später kam, ja, sie haben hier, du kriegst ein Stipendium, das erlässt ja die Schulgebühr.
Genau, wollte ich gerade fragen. Das heißt, du musstest keine Schulgebühr, also keine Studiengebühr bezahlen. Genau. Aber natürlich musstest du hinfliegen, du musstest da wohnen, du musstest da leben.
Das war im Nachhinein eine super Entscheidung, da hinzugehen. Weil auch da habe ich einige Freunde, die ich immer noch habe, oder Kollegen, mit denen ich immer noch Musik mache, so wie jetzt kürzlich vor 2 Jahren mit Joss Stone. Das kam nur zustande über den Keyboarder, der bei ihr schon 15 Jahre spielt, der Christian Lohr aus in der Nähe von München. Mit dem habe ich studiert und wir haben uns damals schon super verstanden. Und er hat mich auch schon oft angerufen in den letzten 20, 30 Jahren. Aber da konnte ich nie oder es ging nicht. Und solche Verbindungen, also die Zeit von Boston, auch wenn das nur ein Jahr war, die war ganz toll für mich auch.
Ich glaube auch, dass es gerade, also lerntechnisch bestimmt, und man ist auch so ein Jahr total auf das Instrument fixiert und natürlich auch kontaktmäßig, das glaube
ja,
ich.
Ja, und du merkst auch mal, wie es da läuft. Ja, auch wie verwöhnt man hier, also ich schon war damals in Europa, dass man denkt, für einen Gig gibt es ein bisschen Geld wenigstens. Ja, dort hast du 3 Marken, 3 Getränkemarken gekriegt.
Genau, sehr froh, dass du spielen kannst.
In der
kannst.
Bar. Ja, genau, ja. So war's.
Wie ist denn das mit Joss Stone eigentlich? Ich weiß, du hast mit der gespielt. Ich weiß aber, dass Ash auch mit der gespielt hat in Europa.
Nach mir.
Nach dir. Also das heißt, das ist jetzt nicht so ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Gig, sondern du hast mittlerweile mit ihr gespielt und das Aktuelle ist Ash bei ihr. Also, oder wie läuft das?
Er ist auch nicht mehr da.
Ach so, er ist auch nicht mehr da. Nee, er
hat mit Tori getourt. Das ist eher das Spiel, so, wie es da läuft.
Okay, eine Tour und dann ciao.
Manche halten auch länger durch. Zum Beispiel der Christian Lohr hat, wie gesagt, 15, 16 Jahre bei ihr gespielt, spielt jetzt auch nicht mehr da. Ich glaube, es ist was nicht in unserer Hand liegt. Ich habe mich damals gefreut, erstens mit dem Christian mal wieder seit unseren Berkeley-Tagen. Wir haben eigentlich nur über die Berkeley-Zeit geredet. Der Christian war damals auch schon mehrere Jahre schon da und hat mich tatsächlich, ich glaube, der war sogar schon fertig studiert. Der hat damals eine Band gehabt mit dem Abe Laborial Jr., ja, der auch, What? Mit dem ich studiert habe zusammen.
Ehrlich?
Ja.
Geil.
Der war in meinem Jahr, in 92.
Boah, ich wollte gerade schon, als du gesagt hast, wollte schon sagen, mach mal ein bisschen Name-Dropping, aber das ist mal ein Name-Dropping.
Abe Laborial, Matt Garrison, der Bassist, der jetzt auch im Jazz überall spielt, mit dem habe ich studiert und so. Also es war schon die 92er, da sind viele, die man jetzt so sieht überall. Ja, das war schon ein spezieller Jahrgang, haben wir auch gesagt. Und dadurch auch für mich eine wahnsinnig interessante Zeit, weil du bist auch dahin gekommen natürlich, dachtest, ja, hier in Deutschland, okay, ich kann schon ein bisschen spielen, dachte man, ja, und dann kommst du dahin und da gibt es einfach, als ich da studiert habe, gab es 600 Schlagzeuger, 800 Gitarristen irgendwie, ja, an der Schule allein. Und du gehst da durch und die ganzen Session Rooms und so weiter und du denkst, boah, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ist das beeindruckend oder beängstigend?
Beides, aber mir hat es gut getan, weil ich eben so unbeschwert war und dachte, ja, irgendwie, ich kann schon ganz gut spielen. Und das hat mich auf eine Art irgendwie ganz anders nochmal nicht auf den Boden gebracht. Ich war schon immer gegroundet. Also ich bin jetzt nie rumgelaufen und dachte, ich bin der Größte, aber
du bist mal die Definition von grounded. Das steht mal fest. Also wenn es einen wirklich unfassbar beeindruckenden Schlagzeuger in diesem Land gibt, der mal gar nichts darauf gibt, sich irgendwie hier großartig in, keine Ahnung, Social Media zu präsentieren, dann bist es mal eindeutig du. Das steht mal fest.
Ja, und dadurch war es sehr inspirierend und hat mich eher dazu gebracht, zu denken, okay, ja, du kannst zwar schon ein bisschen spielen, aber jetzt hock dich mal wieder hin irgendwie und mach was, ja. Und das war toll. Und dann auch einfach dieses College, ich habe es ja gerade gesagt, mit wie viel 100 Studenten, Musik überall, Tag und Nacht, ja. Der Christian hat mich dann tatsächlich mit vielen Leuten zusammengebracht. Ich kannte eher niemand, als ich dort war. Und gab es auch viele Deutsche und man hat sich dann allein über die Sprache da ein bisschen schneller kennengelernt. Und der Christian hat mich da sofort, ich habe sofort angefangen, jeden Tag ein, zwei Sessions zu spielen und auch mal einen Gig in irgendeinem Pub. Und es war eine total aufregende Zeit. Ja,
das glaube ich total. Wir sprechen gleich ein kleines bisschen ausführlicher nochmal über diesen wichtigen Menschen in deinem Leben, den wir schon ein paar Mal namentlich benannt haben, nämlich deinen Vater, damit auch mal die Community draußen nochmal ein bisschen erfahren kann, wer das eigentlich war. Aber bevor wir das machen, und normalerweise sage ich jetzt sowas wie, kommt unser kleiner Sponsoren-Werbeblock, aber was ich eigentlich sagen wollte war, hol dich uns noch ein Bier.
Yes, yes, sehr gut.
Flo, Prost.
Cheers.
Sehr gut. So, ich bin mit den Worten ausgestiegen, dass wir über diesen ganz kurz mal, was bei uns so kurz heißt, über diesen wichtigen Menschen reden wollen. Die Rede ist natürlich von deinem Vater. Liebe Community, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen nicht wissen sollte, wer Wolfgang Dauner ist, und Flo, bitte bremst mich, wenn ich Quatsch erzähle, aber wir können jetzt nicht ganz ausführlich über deinen Vater reden, weil das wäre ein eigener Podcast. Also wahrscheinlich wäre es eher eine Podcast-Reihe. Aber vielleicht kann man kurz zusammengefasst mal schon sagen, dass du schon eine ganz schöne Überfigur als Vater hattest. Also man muss einfach mal sagen, Wolfgang Dauner war, naja, der deutsche Jazz- bzw. Jazzrockmusiker oder mindestens einer der deutschen Jazz- und Jazzrockmusiker der letzten 60 Jahre. Er hat gerade auch in dem bereits erwähnten United Jazz and Rock Ensemble allein schon, also die sogenannte Band der Bandleader, hat mit Wahnsinnsleuten, also mit allen großen Namen eigentlich, mit Albert Mangelsdorf, Volker Kriegel, Eberhard Weber, auch mit internationalen Leuten, John Heisman haben wir jetzt mehrfach erwähnt, Johns Frau Barbara Thompson mit dem Trompeter Ack von Royen. Ich glaube ausnahmslos, bis auf Eberhard Weber, alles Menschen, die schon nicht mehr leben, gespielt und mit denen einfach, also er hat einfach durch das, was er gemacht hat, und zwar nicht nur durch sein Spiel, sondern auch durch sein Engagement, ganz wesentlich in meiner Wahrnehmung an der Entwicklung der deutschen Jazz- und Jazzrock-Szene mitgearbeitet und die ganz maßgeblich kultiviert. Also er hat ja nicht nur gespielt, das war schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, sondern er war kulturell wahnsinnig engagiert. Er war im, berichtige mich, deutschen Jazz, wie hieß es? Jazzrad.
Jazzrad war er auch, ne? Mal, genau. Ja.
Also die erste Frage, die ich hier stehen habe, ist, ist es übertrieben, was ich über ihn sage? Nee, oder?
Nee, ist es nicht. Es ist schon so. Also er hatte auch viele Angebote für Professuren eben an den ganzen Unis, auch mal in Hamburg, in Hannover. Aber er hat immer gesagt, ich bin kein guter Pädagoge, ich kann das nicht, sollen andere machen. Aber er war schon, ich merke das natürlich auch an meiner Generation Musiker, mit denen ich zusammenspiele, die kannten ihn alle oder waren teilweise auch sehr von ihm beeinflusst oder von der Band United Jazz and Rock Ensemble. Also viele von den, gerade von den Bläsern, mit denen ich immer noch zusammenspiele, auch die Bläser von Voice oder von Fanta 4, sind alle Typen, die mit ihm aufgewachsen sind, ja, und dadurch auch wirklich ihn gut kennen. Ich verstehe das auch natürlich, dass die Generation danach oder jüngere Musiker ihn nicht mehr so kennen. Ich merke das jetzt auch, das ist aber auch normal, das war bei mir früher genauso. Ich kannte auch die Leute, die zu der Zeit aktiv waren, und mit Vergangenheit hat man sich vielleicht später beschäftigt, wenn es einen interessiert hat oder wenn man irgendwie einen Zugriff dazu bekam. Insofern verstehe ich das auch, wenn mittlerweile ist auch öfters passiert, dass ihn jemand nicht kennt, aber er war schon gerade in der Zeit auch eben, in der ich aufgewachsen bin, 70er, 80er, 90er auch noch, jemand, der in Deutschland sehr präsent war und durch seine Vielschichtigkeit eben, mit der ich auch aufgewachsen bin, das ist kein Schubladendenken im Prinzip von Stilistiken gibt, sondern mein Vater hat auch immer gesagt, es gibt nur gute und schlechte Musik. Also haben schon viele Leute gesagt, aber er hat mir das von klein auf immer gepredigt und so bin ich aufgewachsen. Es gibt auch Sachen, wie du gesagt hast, über Vater, ja, es gibt auch da Sachen, von denen ich mich befreien musste oder lösen musste oder gemerkt habe, dass ich schon sehr früh, wenn ich mal im Studio war oder auch mal einen Auftritt hatte, dass ich anders beäugt werde wie jemand, den man nicht kennt, ja?
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, dein Name. Also als ich gestern meiner Frau gesagt habe, wen ich heute interviewe, also klar, ne, so Stichworte wie Schlagzeuger von den Fanta 4, klar, schaltet bei ihr auch was. Und dann habe ich eben auch beschrieben, wer dein Vater war. Und dann hat sie so mit so einem Lächeln gesagt, naja, das heißt, den Namen zu haben, war sicherlich für seine Profikarriere auch nicht ganz blöd. Aber wie war denn das? Weil du beschreibst ja eigentlich gerade das Gegenteil gerade. Würdest du sagen, hat das was beeinflusst? Hat das Türen geöffnet? Oder war das vielleicht sogar ein bisschen so, der Sohn vom Downer? Na, den gucken wir uns mal genauer an.
Es war schon eher so wie Letzteres. Also es war schon so, dass es für mich auch eine Zeit lang quasi ein bisschen eine Last war. In der jüngeren, als ich wirklich jung war, als es losging mit den Fantas und ich dann auch tatsächlich mein eigenes Ding mehr gefunden habe oder auch in einer anderen Musiksparte durch die Fantas nicht mehr dauernd so verglichen wurde oder jetzt gucken wir mal, wie der Junge vom Downer spielt quasi. Ja, bei einem Jazzgig war es so. Ja, da kamen die Leute, haben gesehen, da spielt der Junge vom Downer, mal gucken, ja, ob der was kann. Also es war schon für mich eine gewisse Zeit auch ein Druck, mit dem ich umgehen musste, mit der mich aber bestimmt auch ja, gestärkt hat eher. Aber es war eher das Positive, ist eher das, wie ich aufgewachsen bin, wie ich meinen Vater gesehen habe als Musiker, wie er mich zur Musik geführt hat, wie ich durch ihn Musik wahrgenommen habe. Das sind alles die tollen, positiven Sachen. Nach außen hin war es oft eher ein Druck oder eine Last, ja, die dann auch irgendwann wegging. Das Schönste war, vor 10, 15 Jahren hat mein Vater mal gesagt, früher war es immer so, wenn ich irgendwo hinkam, ob Veranstalter oder so, haben alle immer gesagt, mit dem Vater haben wir auch schon was gemacht oder so. Und mein Vater hat mir irgendwann mal erzählt, vor 15 Jahren war er mal am Flughafen und dann kam jemand auf ihn zu und hat gesagt, also Sie sind doch der Vater vom Flo Downer.
Mit dem haben wir auch schon was gemacht.
Das fand er aber auch ganz toll und ich natürlich auch.
Ah, ich kann mir das, also wenn ich mir das jetzt mal weil das fragt man sich vielleicht nicht so sehr, aber ich kann mir das schon auch aus der Perspektive deines Vaters, der ja natürlich auch in seiner eigenen Wahrnehmung, klar war es für deinen Vater immer auch klar, alle wissen, wer er ist und so und wie er wahrgenommen wird, aber dass er dann mitbekommt, dass man dich auch so wahrnimmt, die nächste Generation, das wird für ihn wichtig und toll gewesen sein.
Absolut, hat ihn auch gefreut und er hat mich ja schon auch, als ich sehr jung war, du hast vorhin angesprochen, die Plattenaufnahme, wo ich 16 war, ja. Er hat mich schon ab einem gewissen Alter auch in Sachen eingebaut, ja, beim United oder dann auch mal mit ihm und dem Albert Mangelsdorf habe ich mal hier beim Jazzgipfel gespielt, ein großes Jazzfestival, da war ich 18. Aber mein Vater hat auch immer auf so Interviewfragen oder die darauf hindeuteten, ja, der spielt jetzt aber nur da, weil er ihr Sohn ist, hat er immer gesagt, wenn ich nicht das Gefühl hätte, er ist gut genug, dann wird er da nicht spielen.
Ja, ja, wie also, war denn das bei so einer Aufnahme zum Beispiel zu dem Album oder bei anderen solchen Situationen? Wie war denn das dazwischen euch? Weil in dem Moment war er ja wahrscheinlich mehr oder weniger dein MD. Also er war Chef von die Janssen.
Absolut.
Und
er war MD generell bei mir im Leben.
Ja, genau, im Leben, genau. Der Musical Director deines Lebens. Aber bei solchen Sachen war es dann schon so, dass er gesagt hat, Flo, so nicht, so, es muss schon so
sein. Absolut, der hat auch immer, also mein Vater war generell, mein Vater ist ein sehr cooler Typ, der, aber mit Lob war er sehr sparsam, was aber auch im Nachhinein gut war, ja.
Dafür nimmt man dann das Lob, das kommt.
Genau, dieses bisschen Lob, wenn er gesagt hat, er hat auch bei einem Wahnsinnsessen immer gesagt, typisch Schwabe, das kann man lassen, wenn man das richtig deutet, ja, wenn man das richtig deutet, heißt das ganz viel, ja. Und so war es auch bei der Musik. Als Kind war das natürlich teilweise hart für mich, ja. Aber da haben wir auch nicht so viel zusammen gespielt, außer ab und zu ein paar Standards und so. Deswegen war es auch für mich irre wichtig, mich quasi meinen Weg erstmal zu gehen, damit wir uns auch auf Augenhöhe begegnen können. Deswegen hat auch die Platte so lange gedauert. Aber es war für mich wichtig. Er hätte bestimmt schon früher gerne eine Platte mit mir gemacht, aber hat auch gesehen, der muss sein Ding machen und er fand es auch immer gut und wir hatten auch nie Stress. Wie gesagt, wir haben eine ganz große Verbindung auch außerhalb der Musik, nämlich durch den Sport. Es war tatsächlich so, dass mein Vater immer, wenn Champions League war oder Fußball, der hat immer angerufen. Oder auch bei, wenn Tennisturnier aus Australian Open, ja, was immer nachts hier läuft, hat oft nachts, auch am Schluss noch, als er über 80 war, hat manchmal nachts um 1:30 das Telefon geklingelt. Und ich bin drangegangen, habe gesagt, Papa, bist du noch wach? Und er so, ja, guckst du das Spiel? Ich habe gesagt, klar gucke ich das Spiel, ich wollte dich schon anrufen.
Oh. Ja? Es klingt so schön, wirklich, es klingt so toll. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du bist wahnsinnig sparsam in deinem öffentlichen Auftreten. Also du bist überhaupt nicht der, also du hast eine überschaubare Anzahl Instagram-Follower und deine, ich sag mal, deine Social-Media-Präsenz ist jetzt eher privater Natur.
Ein bisschen faul.
Ja, ja, genau. selbst aus dem bisschen, was man von dir in der Öffentlichkeit wahrnimmt, habe ich auf jeden Fall wahrgenommen, wenn das denn so stimmt, dass ihr ganz offensichtlich ein sehr enges, also sehr warmes, enges Verhältnis hattet. Also das nehme ich so wahr und das entnehme ich auch deinen Worten und das klingt wirklich, also ich finde, das klingt total toll.
Ja, ich auch. Wie gesagt, also ich habe das auch später viel, viel, viel mehr schätzen gelernt, als ich jung war. Aber es ist ja auch normal. Jeder muss sich frei machen, auch von den Eltern und so weiter und sein eigenes Ding machen. Aber wie gesagt, wir hatten nie irgendwie Stress oder Streit, sondern das war einfach so, so war es. Und wir hatten immer, die Musik war immer da, auch wenn wir nicht zusammen gespielt haben, hat er immer gefragt, was ich mache. Ich habe immer mitgekriegt, was er macht. Ich war auch immer bei Konzerten von ihm. Er war oft bei Konzerten bei mir, von meiner ersten Band bis zu den Fantas, bei allen. Ich habe mal, lustig ist, ich habe mal vor ein paar Jahren eine Tour gespielt mit Schiller. Mhm. Auch als
MD. Verbindung von mit Ralf Guska auch, der da auch.
Genau, der da auch lange gespielt hat. Und dann kam ich danach quasi für eine Tour und war auch MD und habe da auch die Band zusammengestellt mit dem Doug Wimbisch, ein toller Bassist, den ich seit vielen Jahren kenne. Und da hatte ich meinen Vater auch eingeladen in Stuttgart. Und normal kommt er immer danach Backstage, ja. Und da war er auch schon 80 oder so oder knapp 80. Und dann kam er nicht danach und dann habe ich irgendwann angerufen und dann hat er gesagt, ja, wir sitzen gerade im Taxi, ich bin eingeschlafen. Dann habe ich gesagt, wie, du bist eingeschlafen? Er hat gesagt, ja, ihr seid ja die erste halbe Stunde nicht über die zwei Akkorde rausgekommen. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich gut, weil so habe ich es auch empfunden irgendwann nach
Alles klar. Naja, gut, aber so ist es. Aber das ist ja auch gut, wenn man auch weiß, dass man ehrliche Worte kriegt. Wie gesagt.
Absolut, immer ehrlich, aber auch immer sehr lustig.
Also. Das klingt so auf jeden Fall. Meine Herren, wir müssen gleich unbedingt mal auf deinen, also ich glaube, darauf warten alle so ein bisschen. Wir müssen noch mal ein bisschen ausführlicher auf deinen, ja, wahrscheinlich wirklich prominentesten Job zu sprechen kommen, nämlich eben die Fanta 4. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Produktunterstützung von Remo. Schon wieder das dritte Mal in Folge in diesem Podcast. Vielen Dank. Aber großer Unterschied, in den letzten beiden Folgen hatte ich mit Specky TD und mit Dennis Poschwatter von den Guano Apes eher laute bis sehr laute Drummer vor dem Mikro. Und du bist jetzt jemand, der laut eines Kritikers. Ich habe eine sehr schöne Kritik gelesen, übrigens zu dieser Platte. Und da hat ein Kritiker über dich geschrieben, dass du auf dieser Platte weise und sensibel reagierst. Das fand ich sehr schöne Worte. Und da sollte man ja ehrlich meinen, also es stimmt, ne, du spielst, wenn du spielst, im Gegensatz zu jemandem wie Specky oder Dennis, spielst du eher zurückhaltend. Du bist jetzt kein totaler Prügler. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, wie ich dich teilweise bei den Fantas, doch, du kannst auch prügeln. Ja, alles klar. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, naja, da sollte ja gar nicht so viel vergangen bei den Fällen sein. Wechselst du oft?
Tatsächlich ist es doch so, dass es gibt diese zwei Welten eben, die halt in mir drin sind, auch seit Kindertagen. Einmal das, ich sag mal, als Überbegriff jazzmäßigere Spiel, sehr dynamisches Spiel, auch leise spielen können, wie ich auch aufgewachsen bin. Es ist aber natürlich durch die Fanta-Zeit und auch die großen Bühnen, auch Stadien oder Riesenhallen, da verändert sich schon was über die Jahre. Also ich habe das auch gemerkt, wenn ich mich vor 10 Jahren höre, vor 20, vor 30, es wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt noch ein bisschen klarer und vielleicht auch ja, reduzierter, weil man lernt, mit weniger Schlägen das Gleiche auszudrücken quasi. Und das hat nichts mit Lautstärke zu tun, aber mit Deutlichkeit. Ja.
Der Begriff clean kommt einmal in letzter Zeit öfter mal rüber. Ja.
Und es gibt halt diese zwei Welten. Trotzdem ist es so, wenn ich heutzutage in einem kleinen Club spiele oder mit Jatzern zusammenspiel oder auch meistens komme ich von einem Fanta-Gig oder so, die Jatzer sagen alle, spiel mal ein bisschen leiser und andersrum
die sagen, spiel mal ein bisschen lauter.
Spiel mal ein bisschen lauter. Klar. Also es gibt tatsächlich die zwei Welten. Ich interpretiere es einfach der Musik nach. Ja? Also ich spiele so, wie es die Musik verlangt. Ohne mich selber zu verstellen, es ist trotzdem, bin's ich, der spielt, aber ich versuche schon die Musik so, wie ich sie hören will, auch zu spielen. Und das hat auch mit der Lautstärke zu tun, weil eine Trommel klingt anders, wenn man hart draufschlägt, wie wenn man leise draufschlägt. Und gerade im Jazz, wenn man diffizil spielt, wenn man auch die Becken hören muss als Timekeeper, kannst du die Snare nicht so laut spielen, ja, weil dann wird es nicht mehr mischbar. Ja, also es hat auch viel mit Sound und Aufnahmetechnik oder Verstärkung zu tun, wo man sich über die Jahre adaptiert. Ja,
ja. Und nutzt du andere Fälle-Sets? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, so Fantas, The Voice, laute Sachen spielst, benutzt du andere Fälle als, jetzt sag ich mal, bei einem Jazz-Gig? Ich habe dich mal mit Jeff Cascaro gehört beispielsweise, also ist sowas... Befällst du anders oder?
Ein bisschen, aber grundsätzlich bin ich da recht klassisch unterwegs, ja. Ich bin auch Gott froh, dass ich wieder bei Remo bin, ja, weil so habe ich angefangen. Ich kann dir noch später schicke ich dir noch ein paar Fotos von meinem ersten Drumset, was ich dir vorhin erzählt habe.
Das Rotte.
Das ist auf der, genau, mit der Acrolite Snare, da ist ein Black Dot auf der Snare drauf. Das waren die 70er Jahre.
Ja, ja.
Ja. Und ich habe mit Remo-Fällen angefangen, lange. Und das ist für mich, seit ich jetzt wieder bei Remo bin, das ist für mich wie nach Hause kommen. Ja, weil eine Trommel klingt tatsächlich anders mit einem anderen Fell. Ja, du kannst jede Trommel nehmen mit zwei verschiedenen Fällen, selbst wenn sie von der Machart gleich sind, die Trommel klingt anders, ja, die hat einen anderen Charakter. Und wenn ich einen Ambassador auf die Snare machen weiß, dann klingt es so, wie ich es kenne, als ich 12 Jahre alt war, ja. Und das gibt auch eine bestimmte Bequemlichkeit noch mehr zurück, ja, ans Spiel. Also auch wenn man, natürlich kann man sich davon freimachen und letztendlich kann ich sagen, Ist mir egal, was für ein Fell da drauf ist. Ich hau so drauf, dass es nach mir klingt. Aber für einen selber ist es einfach noch mal ein paar Prozent mehr, so wie man es hört, wie man es gewohnt ist, wie man es hören will, die Trommel. Und deswegen, ich wechsle schon die Fälle. Bei den Fantas sind sie ein bisschen dicker, auch wegen der Haltbarkeit. Zum Beispiel auf der tiefen Snare, da muss ich schon auf das Fell wechseln, ja, tatsächlich, weil es relativ schlaff ist.
Was spielst du da?
Da spiele ich, jetzt kommt das wieder mit den Begriffen, ich bin ganz schlecht mit Typen und Nummern und so. Ich spiele, wie heißt das, Control Sound?
Ja, CS.
Ja, das spiele ich auf der tiefen Snare.
Ja, sehr beliebtes lautes Fell.
Ja, aber auf der hohen Snare nicht, da wäre es mir zu dick. Also wäre mir auch der Dot zu dick, den ich auf der tiefen Snare brauche, weil sonst müssten wir quasi während der Show nochmals Fell wechseln.
Ah, okay.
Weil ich tatsächlich bei den Fantas immer mit dem umgedrehten Stock spielen in der linken.
Ah, okay. Immer?
Immer.
Ach, krass.
Und mittlerweile sogar im Jazzclub.
Das
habe ich
gesehen,
mich so dran,
das habe ich
doch auch mit meinem Vater.
Ich habe gerade Jeff Cascaro angesprochen, ja. Weil ich da zufällig mal irgendwann, ich habe mal irgendwann in so einen Gig reingeschaltet, fand Jeff Cascaro ganz cool und fand den Groove die ganze Zeit cool. Und irgendwann ging dann die Kamera auf den Schlagzeuger und ich dachte, okay, deswegen finde ich den Groove cool, weil es Flo ist, alles klar. Und ich habe mir diesen Gig neulich nochmal angeguckt auf YouTube, gebt einfach mal Jeff Cascaro live ein, findet man ganz schnell. Und da habe ich gesehen, dass du mit dem Stick umgedreht spielst. Hast du so zwei To-Go, also wo du so sagst, so wenn ich leise spiele, eher so, keine Ahnung. Ad hoc würde ich sagen, okay, wenn ich leise spiele, klar, Ambassador einlagig. Und wenn ich laut spiele, mindestens Emperor und CS auf der Snare zweilagig. Ja. Ist das so? Oder hast du
ist also ich tatsächlich fast alle Snares bei mir, auch bei Voice, da ist es sogar die Tiefe, habe ich meistens einen Ambassador drauf und weißes. Bei Voice auch auf der tiefen Snare, weil ich einfach die Fellstärke, einen etwas feineren Touch, ich kann es nicht anders sagen, irgendwie auslöst, egal wie man stimmt. Und deswegen ist das tatsächlich, ist der Klassiker, aber es ist mein Lieblings-Snare-Fell. Ich habe schon viel rumprobiert, aber ich komme immer wieder tatsächlich auf den Klassiker zurück. Und nur wegen der Haltbarkeit spiele ich eigentlich dieses CS auf der tiefen Snare.
Also wenn ich jetzt fragen würde für so Einsteiger oder Leute, die jetzt wohl sagen, ich wüsste gern, was ich für ein Fell spiele, aber ich kann es nicht alle ausprobieren, weil ich habe nicht genug Geld, wäre das ein guter Einstiegstipp? So probiere auf jeden Fall erstmal das Ambassador Coated.
Würde ich schon sagen, weil ich glaube auch, das ist der Klassiker seit 100 Jahren. Weiß nicht, wie lange es die schon gibt, die Fälle. Vielleicht noch nicht.
Ich müsste das wohl wissen, das weißt du aber auch nicht.
Aber das ist für mich der Klassiker und so klingt eine Snare, ehrlich gesagt. Ja, wenn du das drauf machst, egal ob du es noch dämpfst oder nicht, das ist für mich eine Snare. Und für hohe Snares, klar, ich habe auch schon ausprobiert auf ganz hohe oder wenn du so, ich hab bei Voice auch eine dritte Snare noch hinten, die ich manchmal raushole für so R&B oder Motown-Sachen, die ist wirklich ganz hoch gestimmt. Die hat Diplomat drauf.
Super weiß. Dünn, noch
ja.
Dünner.
Da spiele ich aber auch zum Beispiel nicht umgedreht, weil das klingt kacke mit dem dicken. Da spiele ich wirklich mit der dünnen Seite, auch wenn es für mich tatsächlich mittlerweile echt eine Umgewöhnung ist. Auch im Studio oder bei Jazz-Gigs, ich kann so nicht mehr spielen. Ich spiele immer mit dem umgedrehten Stick. Auch leise Sachen mittlerweile, aber habe mich dran gewöhnt, auch an das Mehrgewicht vorne. Ich habe das nur angefangen, weil bei den Fantas und bei den großen Bühnen langsame Beats spielen, die tatsächlich oft um die 60, 70 BPM, 80 manchmal, langsame Hip-Hop-Beats, fand ich das irgendwie um die Snare richtig dahin zu platzieren, wo sie hingehört, hat mir das immer mehr geholfen, wenn ich den Stock umdrehe und mehr Gewicht einfach habe, weil du so viel Zeit hast zwischendurch. Das habe ich mir so angewöhnt und ist irgendwie jetzt nicht mehr umkehrbar, habe ich den Eindruck.
Sehr gut. Pass mal auf, wir verlassen mal kurz den Werbeblock. Achtung, wir verlassen ihn jetzt. Und gehen, bevor wir dann doch zu den Fantas gehen, ganz kurz, weil wir sind jetzt irgendwie da gelandet, finde ich, ganz kurz in die Nerd-Ecke. Ich persönlich bin in der Nerd-Ecke immer gar nicht so wahnsinnig gut aufgehoben, weil ich stehe gar nicht so auf Abnörden, ehrlich gesagt. Also ich so 19-Zoll-Gespräche waren noch nie so richtig mein Fall. Und du hast es gerade selber ein bisschen gesagt, so mit Typ und Nummer.
Bin da
und
auch schlecht drin.
Ich auch, wirklich. Also ich, meine erste Frage, die ich hier stehen habe, ist, wie ist es bei dir? Genauso ist, glaube ich, die Antwort.
Ja, das mich fragen oft Leute, du, was spielst denn da für eine Snare? Das weiß ich nicht. Ich muss nachgucken. Dann kann ich es dir sagen.
Geht mir auch so. aber ich hab einfach gedacht, so, wir müssen, komm, es ist ein Schlagzeuger-Podcast. Wir müssen so ein kleines bisschen nerden. Das ist jetzt, ich habe irgendwie noch nie Bock gehabt, mich irgendwie über Paar Diddles und Konsorten zu unterhalten. Ich habe aber was Witziges gefunden. Ich habe nämlich gefunden, du hast mal irgendwann, ich glaube bei den Kollegen vom Dresdner Drum and Bass Festival, liebe Grüße, mal einen Workshop zusammen mit Roland Peil gegeben. Mhm. Apropos, auch da liebe Grüße, lieber Roland, ich habe jetzt Flo im Podcast, so richtig weit weg kannst du nicht mehr sein. Ich glaube, wir müssen uns auch mal sprechen.
Yeah.
Und zwar habt ihr mal einen Titel gegeben und ich mal einen Workshop gegeben mit dem Titel, den ich mega fand. Und der Titel war Less Chops, More Fun. Ehrlich gesagt finde ich, das beschreibt dein Spiel ganz gut. Und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, weil ich ja finde, ich habe gesagt, dass du so gar nicht nach Heisman klingst beispielsweise, der immer sehr viele Noten gespielt hat und dich kenne ich jetzt echt als mega Groover. Stehst du manchmal auch so auf Zocken? Also so auf
schon,
so
schon. Frag mal die Voiceband, wenn wir proben. Doch, ich probiere gern Sachen aus, nach wie vor. Und ich stehe auch irgendwie doch noch aus Nostalgie oder Jugendgründen. Ich stehe schon auf Fusion-Zeug und auch ab und zu mal richtig abledern. Ich habe aber immer das Gefühl, das ist mehr für mich. Ich habe nie so das Gefühl, das muss man hören, ja, oder muss man als Zuhörer hören. Da bin ich doch eher vielleicht, ja, weil ich auch so aufgewachsen bin, eher immer in der Musik drin. Also ich mache nichts einfach nur, damit man sehen kann, dass ich das kann oder so. Ja, das habe ich noch nie gemacht, auch beim Jeff Cascaro. Man könnte bestimmt mehr Fusion-mäßig da spielen, aber es wäre dann irgendwie too much, glaube ich. Also ich bin da sehr musikdienlich, so wie ich aber auch Musik selber hören will, ja. So spiele ich dann halt auch.
Ja, aber interessanterweise ist es ja trotzdem dann so, also ich kann mich nur wiederholen, ich habe irgendwann in diesen Jeff Cascaro-Gig habe ich wirklich mal irgendwie auf, keine Ahnung, Arte 3, seit keine Ahnung, so reingeschaltet und fand das irgendwie cool und fand die Band hat mega gegroovt und fand den Groove mega und dann habe ich irgendwann so gedacht, ah, warte, den Schlagzeuger, okay. Ach, das ist Flo Downer, ja, dann ist alles klar. Also es hat mich sofort gekickt, obwohl es es gab jetzt kein Ding, wo ich gedacht habe, boah, geiler Job. Es war einfach so, ja, das klingt.
Das ist aber das größte Lob für mich zum Beispiel.
Ich frage mich halt, woran es liegt, weil es hat mich auch als Schlagzeuger wirklich angesprochen. Nicht nur als Musikhörer sozusagen das große Ganze, sondern auch wirklich als Schlagzeuger. Und ich verstehe selber nicht so richtig, woran es liegt, aber es ist so. Du machst ja durchaus auch schlagzeugerische Sachen. Du spielst ja nicht bum-tschack, bum-tschack, sondern da passieren mal hier und da Noten, die irgendwie geil klingen, die auch natürlich eine Spielfähigkeit erfordern, aber es ist nie so ein, boah, das kann man ja nicht spielen. Keine Ahnung, woran es liegt, aber irgendwie machst du es richtig. Also mich als Schlagzeuger holt es total ab. Und ich sage es nochmal, Leute, Jeff Cascaro, am besten gebt ihr Jeff Cascaro Flo Downer bei YouTube ein. Ich glaube, da findet man es ganz gut. Es gibt ein ganzes Konzert.
Ja, es gibt eins vom Jazz Baltica, gibt es, glaube ich, ein ganz gutes,
genau,
auch
das
soundmäßig
ist es.
Ganz gut. Das klingt, ist ja auch immer so eine Sache.
Klingt relativ gut, ist aber, glaube ich, auch wirklich eine Fernsehproduktion. Deswegen klingt es ganz gut. Also klingt es wirklich gut. Und ihr seid eine Vier-Mann-Band, glaube ich. Ne? Also Jeff singt und spielt Trompete. Es gibt einen Gitarristen, dich und einen Bassisten. Ich glaube,
that's it. Es gibt noch einen Keyboarder, also fünf.
Fünf, insgesamt. Da ist noch ein Keyboarder,
mit
alles
Jeff
klar.
Sind wir fünf.
Klingt tierisch. Also zieht's euch rein, wenn ich die Muse habe, verlinke ich es euch noch in den Shownotes. Noch so ein Ding, letztes Ding in der Nerd-Ecke zum Thema Drumming selbst. Ich lese ja ganz häufig oder habe in der Vorbereitung ganz oft gelesen, du seist so anders als dein Vater, der Jazzer und der Pop Hip-Hop-Drama und dann zum Beispiel zu der Platte dann so, oh, und diese beiden Welten sind jetzt doch mal aufeinander getroffen und erstaunlicherweise funktionieren sie zusammen, dies, das, also immer so ein bisschen dieses...
Ja, das finden aber auch nicht alle. Es gibt auch viele, die schreiben auch über die Platte, ah, der ist kein Jazz-Drama und es swingt nicht und so weiter. Aber
nee, das finde ich ja genau, also ich finde das so, genau, das habe ich aber wirklich oft gelesen und ich finde, das ist so, also ich finde erstmal, du bist doch... Ich meine, du bist mit Jazz aufgewachsen, du bist doch am Ende des Tages erstmal schon irgendwie auch Jazz-Drama, oder?
Ja, das ist ja auch immer eine Frage, wie man es definiert. Wenn man es jetzt oldschool-mäßig, alter Jazz, da rede ich eher 60er, 70er Jahre, Swing-Jazz, ja, überwiegend Swing, das ist schon nicht mein Zuhause. Das habe ich gemacht und kann das auch ein bisschen, aber ich sehe mich auch jetzt nicht als Swing-Drummer, ja, der die Time quasi mit dem Becken macht.
Rechte
ja.
Hand, right,
ich finde es beeindruckend. Also ich, das ist tatsächlich auch was ich, wenn ich mich mal ans Set setze, einfach so oft spiele. Nur Right-Becken, um mein Right-Becken-Time ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen und so. Auch wenn ich das jetzt nicht groß Spiel in einem Bandkontext, für mich einfach. Das interessiert mich, weil ich das faszinierend finde. Aber wenn man Jazz so definiert, bin ich kein Jazz-Drummer. Aber ich bin damit aufgewachsen und ich denke, Jazz hin oder her, mein Vater hat immer gesagt, Jazz ist einfach improvisierte Musik. Es gibt ein Thema und ab dann wird über das Thema improvisiert und es gibt keine Regeln, ja. Das muss Swing sein oder das muss, ne, das kann auch ein Backbeat haben, ja. Das ist völlig egal. Und was mich immer furchtbar stolz gemacht hat, war einfach, dass mein Vater am Schluss das, was ich quasi gemacht habe in meinem Weg über die Fantas, über diese ganzen Einflüsse, Berkeley studieren, Jazz gespielt, Fusion gespielt, Fanta 4. Diese Fusion an Sachen, an Stilistiken, die haben am Schluss meinen Vater wieder inspiriert. Ja? Deswegen hat er auch auf diese Platte auch mit mir gemacht und hat auch oft gesagt, ein Jazzdrama hätte sicher, also ein Oldschool-Jazzdrama hätte sicher bei vielen Stücken was ganz anderes gespielt. Wo ich vielleicht dann doch irgendwie ein Halftime-Hip-Hop dazu gespielt habe oder mit einem leichten Backbeat. Aber das fand er immer geil, weil es eben die Drummer, mit denen er normal gespielt hat, genau so nicht machen würden. Ja?
Und ist das nicht irgendwie
Jazz? Und das hat
Jazz?
Mir gereicht. Genau, und das ist eigentlich eher die Beschreibung von Jazz. Ja. Ja?
Okay, wir haben es lange genug rausgezögert. Wir müssen auf die Fantas zu sprechen kommen.
Ja, gerne.
Wichtiges
Datum. Ich habe
überhaupt
kein Problem, über die Fantas zu sprechen.
Natürlich nicht. Hallo, nette Jungs. Wichtiges Datum in deinem Leben, würde ich behaupten, der 6.12.1993.
Ja, absolut.
Da war
die erste Show mit den Fantas in Berlin, Huxleys Neue Welt, wo ich bis dato nie selber gespielt habe, den ich aber kannte, weil ich ja mit 18 nach Berlin gezogen bin und dort einige Konzerte gesehen habe.
Oh, dann steht man auf einmal auf
und auch Seite. Gedacht habe, hier will ich mal spielen. Und dann war das die erste Show, stand ich im Huxleys und ein paar Wochen später in der Schleierhalle das erste Mal. Was auch für die Fantas das erste Mal war damals in der Schleierhalle.
Heimspiele.
Die wollten auch immer dahin.
Wir haben es vorhin schon gesagt, auf einer gewissen Ebene beruflich sicherlich der Durchbruch, so, oder? Also
auf jeden
zumindest,
Fall.
Mindestens retrospektiv. War vielleicht damals noch nicht so klar. Vielleicht doch, keine Ahnung. Ich meine, du warst ja ein bisschen, also ich habe gesehen, es gab sogar einen Bravo-Titel. Also ich glaube, es war nicht das große Titelbild, aber es war auf dem Bravo-Titel mit dir sozusagen als fünftem Fanta. Also die vier Fantas und der Drummer. So, ey, das war richtig so in der Pop-Presse
sogar angekommen. Sogar im Huxleys entstanden, das Foto, weil da kam die Bravo vorbei und das war ja der Auftakt von der vierten Dimension, also das nächste Album nach Dida und Bravo da, Presse da und...
Du warst auf einmal so ein bisschen Popstar, oder?
Ja, die haben so ein bisschen, die haben auf jeden Fall gesagt, ja, hier, der Neue, der soll mit aufs Bild und dann war ich auf einmal in der Bravo, ja, wo man immer hin wollte.
Ja, voll krass. Also ihr habt, also du hast mit den Fantas natürlich wahnsinnig viel gespielt, wahnsinnig viel getourt. Ihr habt dann auch schon in früher Zeit eine Live-Platte gemacht, die Live und Direkt, die ich natürlich auch direkt hatte und die ich wirklich gefeiert habe. Das war, berichtige mich, das war nach der Lauschgift, ne? Da waren auch Lauschgift-Tracks drauf.
Das war das Live-Album quasi zur Lauschgift.
Genau, und die Lauschgift selber war ja auch so ein sehr dreckiges Album und dementsprechend war diese Live-Platte auch so sehr, wow, das Live-Schlagzeug auch mega reingepasst. Ich habe es sehr gefeiert. Und dann muss man sagen, also ich würde sagen, am 14.09.2000 habt ihr nochmal Musikgeschichte geschrieben oder mindestens deutsche Musikgeschichte geschrieben. Ihr habt nämlich in der Balver Höhle das MTV Unplugged der Fanta 4 aufgenommen und habt in sehr aufwendigen Arrangements Unplugged-Versionen der Fanta 4 Songs aufgenommen. Und das war ja wirklich, ich meine, diese Unplugged-Versionen, die liefen im Musikfernsehen, die liefen im Radio, die liefen selbst in Clubs, in die ich gegangen bin, liefen die, man hat dazu getanzt. Und zwar diese Live-Geschichten. Und ich habe damals schon wirklich extrem gefeiert, was du und Roland da gemacht habt, groovemäßig. Ich habe mir das in der Vorbereitung noch mal ein bisschen konkreter angehört und habe wieder festgestellt, alter Schwede, es gibt also ein Song, der auch ausgekoppelt war Sie ist weg. Und übrigens, Leute, es gibt Mitte der zweiten Strophe, ungefähr bei 1,30, das hat mich damals schon weggeflasht, da gibt es einen Stopp und ein unfassbar geiles Shaker, Groove geht wieder los, Zusammenspiel zwischen Roland und Flo, das ist der Kracher. Also das würde man heutzutage, würde man das schneiden, rücken, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Das war schon Wahnsinn. Also hört euch das mal an.
Das war ganz toll, diese Platte. Das war auch tatsächlich kurz, weil es freut mich, dass du die Siehst-Weg-Version ansprichst.
Pass auf, bevor du weitersprichst, stopp. Ich muss, weil darauf bezieht sich meine nächste Frage, nicht, okay, dass du mir vorwegnimmst. Pass auf, vielleicht willst du darauf gerade eingehen, sonst merkst du dir. Es gibt ein Buch. Dieses Buch heißt Drum Grooves der Popkultur von Tom Schäfer, kleines bisschen Werbung. Und du bist da vertreten in diesem Buch mit genau diesem Groove. Und mir ist aufgefallen, dass du in einem Post, das du mal zu dem Buch gemacht hast, genau das beschreibst. Und du selber schreibst in dem Groove, dass du eben mit diesem Groove, den du dir ausgedacht hast, in diesem Buch vertreten bist. Und in dem Moment habe ich mich direkt gefragt, ach, war das so? Hat nicht, weil da zu der Zeit gab es dann schon Lillus Grimaldi als MD, der hat das maßgeblich mitgestaltet. Und der hat nicht gesagt, Flo, so hätte ich den gerne in Groove. Das habt ihr entwickelt?
Den habe ich tatsächlich erfunden und auch damit diese Version. Weil
das ist ja unglaublich maßgeblich.
Alle anderen Versionen sind relativ so, wie sie im Original sind, also vom Grundgroove, natürlich mit akustischen
Instrumenten. Es gibt teilweise originale Filz von der Platte.
Richtig. Genau. Richtig. Und bei Siehst weg saßen wir damals, wir haben den Luxus gehabt, für dieses erste Unplugged-Album wirklich auch ausgiebig zu proben und hatten zwei längere Probephasen, wo wir erstmal überlegt haben, wie man das umsetzen kann ohne Elektronik. Ja. Da kamen viele Instrumente dazu, die wir selber teilweise noch nicht kannten. Ja. Viele Ideen. Und irgendwann ging es um Sie ist weg und dann hieß es, wir müssen irgendwas anders machen mit Sie ist weg. Aber das Tempo muss natürlich beim Rap ungefähr gleich bleiben, ja, sonst, wenn es viel zu schnell ist, geht's nicht mehr, wenn es viel zu langsam ist, auch nicht. Und ich habe damals zu der Zeit, da kamen gerade so die Timbaland Beats auf und der hat wirklich anders programmiert, ja, ich weiß nicht, ob du auch diese Missy Elliott Sachen und so mit synkopierten Beats auf einmal, und das hat mich, ich habe damals auch sehr viel programmiert selber am Computer und das hat mich wahnsinnig gekickt, diese Zeit, und inspiriert. Und ich habe dann auch wirklich versucht, auf dem Drumset diese Art von Beats viel zu spielen, habe mich damit beschäftigt. Und das war so mein Cue. Ah, hier, jetzt kannst du es anbringen, irgendwie. Und dann habe ich den einfach gespielt. Nicht ganz so ausgeklügelt, wie er im Endeffekt war mit den Snares, sondern ich habe einfach dieses Grundding, das war quasi das Ding, was ich gesagt habe, wir könnten es doch so machen. wenn der Basti Bellstrom mitspielt und so weiter, dann haben wir einen neuen Groove und so war es dann auch. Ja.
Ja, maßgeblich für den Song. Wie gesagt, der ist hoch erfolgreich gewesen, war eine Single-Auskopplung, lief auch, wie gesagt, wirklich auf Tanzflächen. Man hat dazu getanzt und ich habe es mir, wie gesagt, auch nochmal angehört. Leute, macht das mal. Guckt mal, also wenn ihr das jetzt selber vielleicht ist, ich meine, es ist jetzt...
Das ist auch schon
oh
wieder.
Oh Gott, es ist 24
Jahre.
Ja, um Gottes Willen, ich bin noch gar nicht so alt. Aber hört es euch bitte mal an, weil was wirklich, abgesehen mal davon, dass es insgesamt eine coole Version ist, dass Lilly Streicher da mega drauf arrangiert und so und alles cool. Aber was... du und Roland da macht mit Shaker versus Hyatt versus Groove, also was da so, das ist unfassbar. Wirklich, das klingt unglaublich. Apropos Lillo. Lillus Cremali, der Name fiel schon ein paar Mal, ich habe schon ausführlich im Gespräch mit Noah über ihn geschwärmt, ist musikalischer Leiter der Fantas und auch der
Voice of Germany Band.
Ja. Seit wann ist er das eigentlich?
Also durch die Fantas, zu den Fantas ist er durch mich gekommen.
Nein.
Ja, weil wir hatten vorher schon eine Band, Lillo ist auch hier aus dem Stuttgarter Raum und wir haben uns kennengelernt, da habe ich schon bei den Fantas gespielt, Mitte 90er bei einer ganz tollen Band, eine Weltmusikband damals, die hieß Expedition. Es war eine Band mit 12 Musikern aus fast 12 verschiedenen Ländern, ja. Und da habe ich einen Lillo kennengelernt, habe selber schon bei den Fantas gespielt. So 95, 96 war das. Und dann gab es eben das Lauschgift-Album, wo ich zum ersten Mal dann auch schon im Studio dabei war. Bei Siehst weg habe ich quasi draufgespielt mit dem Hi-Hat-Fill, bevor das Schlagzeug anfängt, bei der Originalversion von Siehst weg. Habe ich im Studio gespielt, ja.
Ach, das höre ich jetzt gleich nochmal mit ganz anderen Ohren.
Fängt an mit dem Hi-Hat-Fill, nämlich nicht mit einem Snare oder irgendeinem Fill, sondern nur tss, tss, und dann geht der Beat los. Und das war meine erste Studioaufnahme mit den Fantas, Siehst weg, auch alles wieder klar. Siehst weg. Also zu dem Stück habe ich eine besondere Beziehung. Und auch die erste Nummer 1, die ich damals dann getrommelt habe, ja, wo ich Siehst weg war die erste Nummer 1 Single, weil die da war keine Nummer 1.
Nee,
die hat es nur bis 2 geschafft.
Ja, stimmt, die war sehr lange in den Charts.
Ja, aber sehr lange. Und dann gab es die Tour zu Lauschgift und das war ja erst meine zweite Tour. Das sind nicht alle Stücke, spiele ich nicht live. Wir hatten dann live so einen Block, weil die haben auf der Lauschgift ein paar Stücke mit dieser Hamburger Soulband eingespielt, Disc Jam. Die haben so Soul-Hip-Hop gemacht und die Fantas haben die für die Albumproduktion sich an die gewandt und haben ein paar Stücke mit denen zusammen gemacht. Die waren dann auch auf Tour dabei, aber die Fantas wollten auch das, was sie mit mir schon kennengelernt haben, dieses Schlagzeug-Rap-Sequenzer-Power-Paket auch haben. Also haben wir auf der Live- und Direkt-Tour das aufgeteilt. Es gab einen Block mit Disc Jam, dann einen Block nur mit mir und dann am Schluss alle zusammen mit 2 Drums und vollem Besteck. Und da habe ich dann auch gedacht, jetzt warten wir mal, was passiert. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, ob das überhaupt weitergeht. Ja, also jetzt sitzen wir hier 30 Jahre
ja,
später.
Ja, tatsächlich. Im letzten Dezember hast du 30-Jähriges gehabt.
Unglaublich. Aber damals war es so, okay, jetzt bin ich auch bei der zweiten Tour dabei, beim Album nach der vierten Dimension, mal schauen, vielleicht geht es ja weiter und so. Und dann war das nächste Album 499, das 99 rauskam. Und da haben die Fantas dann tatsächlich gesagt, wir erweitern die Band. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, aber dann lasst mich die Leute dazu holen, mit denen ich gern spielen will. Ja, weil dann habt ihr eine geile Band. Und so war es dann auch. Ach, ja.
Cool.
Dann habe ich einen Lillo dazugeholt, einen Bassist, mit dem ich, den Markus Kössler, mit dem ich seit ich 13 bin, zusammengespielt habe. Also wir haben 40-Jähriges schon gehabt, vor ein, zwei Jahren. Gitarre kam später und der Roland Peil, den kannte ich nicht. Der kam quasi über den Lillo eine Empfehlung, weil ich habe gesagt, ich kenne hier keine Percussionisten. Wir haben ein paar ausprobiert. auch aus Mannheim, aus Stuttgart, das war es irgendwie alles nicht so richtig. Dann hat der Lillo gesagt, ich habe kürzlich in Kaiserslautern gespielt, so eine Session im Kampfgarn mit einem Typ, der war irgendwie geil, das war der Roland Peil. Und das war dann die Band am Anfang, ja, also so kam das zustande. Und dann haben wir die 499 Tour gespielt und kurz danach kam schon die Anfrage mit dem Unplugged. Ja, da war die Fanta-Band in der Konstellation noch relativ frisch. Und dann kam es Unplugged, dann wurde auch klar, dass Gitarre dazukommt. Dann haben wir unseren jetzigen Gitarristen, mit dem hatte ich nämlich eine Band, mit dem Gitarrist und dem Bassist von Fantas hatte ich eine Band damals, Orbit Experience. Das war ja so eine Fun-Band, so eine Neo-New-Jazz hieß es damals, so ein bisschen Trip-Hoppy. Das war auch so ein Projekt, was wir gemacht haben, einfach um zu spielen, nicht um Geld zu verdienen oder bekannt zu werden. Und da haben wir den Markus noch als Gitarrist dazugeholt zum Unplugged und seitdem ist es die feste Band.
Krass, und damit auch, also ihr habt dieses Unplugged gemacht und da war Lillo schon maßgeblich daran beteiligt.
Absolut. Auch als Arrangeur. Lillo hat dann die Streicher gemacht, das war aber auch für ihn damals sein erstes. Naja, aber wenn man, Ding also, als Arrangeur quasi.
Ja, aber cool, das zu wissen eigentlich, weil ich meine, mittlerweile, Lillo hat später, ich weiß nicht, was er noch alles dann da gemacht hat, er hat aber noch mindestens ein weiteres MTV Unplugged gemacht, das ich fantastisch fand, nämlich das von Max Herre.
Absolut.
Großartiges
ja. Lillo ist überhaupt unser Unplugged-King, weil wir haben ja alle schon, ich habe mit dem Fantas 2 gemacht, der Roland hat auch, also Fantas haben wir alle 2 gemacht. Ja. Roland hat auch noch 1-2 gemacht, aber der Lillo hat, glaube ich, mittlerweile 5 gemacht oder 6.
Ja, aber Lillo war Wahnsinn. Ich meine, ich habe letztes Jahr teilweise Shows gesehen, wie zum Beispiel die Live-Show von Crow beispielsweise.
Oder ja.
Crow, Entschuldigung, meine
Crow war auch ein super
so,
Ding.
Genau, ja, und da hat Lillo nicht mal mitgespielt, aber er hat es arrangiert. Also so,
richtig,
was er da ja. teilweise macht, ist schon irre. Also, Chapeau, Mr. Scrimali, vielen Dank für die gute Arbeit. Und ich glaube, wir müssen ein paar Themen jetzt einfach mal stumpf überspringen, weil wir reden schon, ich könnte noch Stunden weiter, wir
ja,
müssen Teil 2 machen.
Ich muss noch ganz kurz zum Lillo, weil wir sind tatsächlich wie Brüder, obwohl er einen Bruder hat, mit dem ich auch wie ein Bruder bin, mit Matteo. Und wir haben uns bei dieser Weltmusikband kennengelernt und da schon so connected und es war klar, dass wir zusammen Musik machen wollen immer. Dann gab es die Möglichkeit eben bei den Fantas, ihn mit reinzubringen und so geht es seitdem immer. Der Lillo hat mich dann zu DSDS, dann zur Voice Band, obwohl ich gar keinen Fernseher mehr machen wollte, nach DSDS, hat auch der Lillo gesagt, hey, da gibt's ein Ding, ich möchte es aber, komm, das machen wir zusammen.
Ey, das war auch gut so. Ich habe gerade gesagt, wir müssten ein paar Sachen überspringen. Pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Ich sag einfach mal, es gab noch andere Projekte, es gab zum Beispiel die Fass. Ganz, also so wie nennt man das, was sie gemacht haben? Electro, Fusion, Jazz,
schwierig Groovy, zu Zeugs. Kategorisieren.
Genau, ja. Hört euch an und hört euch auch die Folge mit Ralf Guska an, weil auch der hat da mal gespielt und ich glaube, da sprechen wir auch ein bisschen über die Farce. Also ist auch so ein sehr, haben schon wahnsinnig viele Leute gespielt. Ich glaube, der Gitarrist ist der eigentliche Mastermind der ganzen Geschichte. Ne, sag mal schnell, wie er heißt.
Nee, der Keyboarder, der Pit Baumgartner.
Pit Baumgartner, dankeschön. Der Name hat mir gerade gefehlt.
Ich muss da kurz reingrätschen, weil es gibt einen ganz aktuellen Anlass. Ich habe nämlich mit dem Pit öfters gesprochen die letzten Wochen und es betrifft auch den Ralf Guske und alle anderen Drummer, die mal bei D-Fest gespielt haben.
Jetzt hau raus.
Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt sagen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal.
Wenn nicht, schneiden wir es raus, aber sag's erst mal.
Es ist geplant, gerade ein Album zu machen, das wird heißen D-Drums, also nicht D-Fest, sondern D-Drums, mit allen D-Fest-Drummern und jeder steuert einen Track dazu bei. Und es sind 12 Drummer, die also mittlerweile bei D-Fest gespielt haben.
Und nicht
Wolfgang
die schlechtesten.
Noch dabei. Alle möglichen, Ralf Guske. Und da freue ich auch, ja, und ich weiß auch schon, was ich mache. Und ich freue mich da ganz arg drauf, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Und da geht es auch nicht um irgendwie Verkaufszahlen, sondern rein musikalisch. Ich finde, das ist eine super Idee, die auch von keinem der Drummer kam. Olli Rubo war der Initiator, der ja jetzt da spielt. Auch ein ganz lieber Freund.
Liebe Grüße, Olli, du bist auch noch irgendwann fällig.
Und der Olli, ja, Olli muss sein. Mit dem Olli musste ich wirklich mal unterhalten, weil der Olli ist auch einer tatsächlich meiner Lieblingsdrummer in Deutschland, weil er auch, ja, einfach alles ein bisschen anders macht. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend.
Du klärst das nochmal mit dem Herrn Baumgartner, aber ich glaube, wir müssen das drin lassen, weil damit ist ja jetzt der Vorverkauf ist damit, geht es schon los sozusagen. Da müssen wir es leider einfach drüber hinweggehen, weil es gibt noch ein anderes wichtiges Thema, über das ich sprechen möchte. Du hast dann mal ganz nebenbei 2004 eine Welttour mit Sarah Brightman gespielt, die World Harem Tour. Und ich glaube, es war das gesamte Jahr 2004 einfach von Januar bis Dezember die Welt bespielt. Dazu ist mir nur eine Frage eingefallen, weil mit den Fantas, also in der Kombi all deiner Engagements, bei den Fantas, bei Sarah Brightman und so weiter, du hast mittlerweile unfassbar viele und auch unfassbar beeindruckende Venues gespielt. Gibt es irgendwas auf deiner Bucketlist, wo du sagst, da würde ich gerne noch spielen, da habe ich noch nicht gespielt? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil du hast ja selbst Madison Square Garden gespielt, oder?
Das, ja, tatsächlich, mit der Sarah 2 Tage sogar, glaube ich. Das war unglaublich.
So, was
war das? War übrigens nicht nur ich alleine, das war eigentlich die Fanta Band. Also,
ach so.
Lillo hat da nicht mitgespielt, weil Lillo genau zu dem Zeitpunkt DSDS quasi angefragt wurde und da eine Chance gesehen hat. Der hat den ja quasi auch die Liveband aufgeschwatzt bei DSDS. Ja, davor war es nur die Staffel 1 waren mit Playback, glaube ich. Und er war ab der 2. Staffel angefragt und er hat den quasi nahegelegt, er möchte das mit einer Liveband machen. Wollte es auch mit mir machen, aber dann kam das Angebot für die Sarah Brightman Tour und das war auch so ein Ding. Ich wollte immer schon eine Welttournee machen. Dann kam das Angebot.
Natürlich!
Und das Angebot kam tatsächlich nur wegen der Unplugged-Platte.
Ach.
Weil ihr Produzent von Sarah Brightman, der Produzent, der Frank Peterson aus Hamburg, war involviert mit Enigma, also mit Cretu und Gregorian, das hat er gemacht und da ist auch länger schon Sarah Brightmans Produzent, ja, hat Time to Say Goodbye produziert, die erfolgreichste Duett-Single der
ever.
Welt.
Ja.
Und der hat es Unplugged eben gesehen, man will es nicht meinen, ja, und hat gesagt, die Band ist geil, die will ich bei Sarah, also was für ein Typ auch, um auf die Idee zu kommen und hat es quasi ihr aufgeschwatzt, ja, hat gesagt, ich habe da diese Band, ich will, dass die deine nächste Tour spielt, ja, muss man auch mal sagen, Props an Frank Peterson.
Voll!
Ja, mit dem ich auch ab und zu, der kommt auch jedes Mal vorbei, wenn man in Hamburg spielen, ganz ganz toller Typ. Und der hat es damals, das war seine Idee, und der hat das irgendwie durchgesetzt, ja. Und auf einmal standen wir da. Und der Lillo als Einziger, der wäre natürlich auch gern mitgegangen, aber war da ein bisschen im Zwiespalt wegen DSDS, wo ich ja dann auch gespielt habe, als wir von der Tour zurückkamen, ab der 3. Staffel. Aber man muss sagen, das Unplugged-Ding, das war auch für uns alle, während es stattfand, überhaupt nicht, wir dachten da nicht, dass wir da was Einzigartiges oder was machen, was so lange Bestand hat oder uns auch andere Türen öffnet. Wir haben es einfach gemacht, ja, so gut wir konnten oder ja, mit dem Spirit, den wir damals hatten, alle jung, alle neugierig. Und so ist es passiert. Es ist im Nachhinein ganz toll und auf einmal standen wir quasi im Madison Square Garden.
Super krass.
Und kurz zur Bucketlist. Ich hatte mal sowas. Es gab auch Jahre, wo ich wirklich dachte, okay, ich habe jetzt irgendwie 80 Länder, ich will 100, aber das hat sich alles irgendwie geändert. Das ist alles irgendwie nicht mehr so wichtig. Es kommt eher darauf an, mit welchen Leuten man das macht. Und
außerdem muss man sagen, hast ja auch schon ein paar ganz schöne Venues gespielt. Also
ich freue mich schon, wenn ich irgendwo noch hinkomme, wo ich noch nie war. Aber es ist jetzt nicht mehr so der Antrieb quasi. Ja, wie früher vielleicht ein bisschen mehr. Die Leute denken eh, wir trinken nur Bier hier.
Ich lasse diesen Kommentar von dir jetzt einfach drin. Was ihr nicht gemerkt habt, es gab gerade eine Pause, habt ihr gar nicht gemerkt. Ne? Gut, haben wir rausgeschnitten und wir haben uns auch nochmal wirklich ein neues Bier geholt. Leute, es ist Podcast am Abend aufgenommen. Es ist, wie es ist, sonst trinken wir viel Kaffee. Jetzt trinken wir ein sehr gutes, lokales, naturtypes Bier. So, du spielst, wir waren gerade übrigens, falls du dich noch erinnerst, bei den Acts, bei denen du spielst jetzt über die Jahre. Und du spielst auch bei einer Person, die ich in vielen Rezensionen als den mehrfach zum besten DJ der Welt gewählten Mann bezeichnet gehört habe, nämlich bei Paul van Dyk. Ich habe mir, ich muss dir ehrlich sagen, das hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm. Ich bin nicht so elektroaffin, also ich kenne mich da nicht so aus. Und habe mir dann mal ein paar Sachen reingezogen, die man so auf YouTube findet. Alter Schwede, das Sport, oder?
So ging es mir aber auch, ehrlich gesagt. Ich hatte auch, ich kannte Pauls Musik auch nicht so richtig, muss ich ehrlich zugeben, bevor wir das erste Mal zusammen gespielt haben, seitdem natürlich schon. Aber ich muss auch sagen, die ersten Erlebnisse mit ihm live, hat sich für mich eine neue Welt geöffnet. Ja, ich habe auch damals immer gedacht, ja, Trance und so weiter, die Trance-Jünger irgendwie, die merken gar nicht, ob jemand quasi da mitspielt oder nicht. Weit gefehlt. Ich habe auch bei den ersten Konzerten mit ihm, ich muss eigentlich weiter zurückgehen, das erste Konzert mit ihm war im Central Park in New York. Ja.
What?
Und zwar 2 Tage. Und wir kannten uns vorher nicht und haben auch nicht zusammen geprobt. Er hat mir einen Flug gebucht nach New York. Es war richtig, ich bin mit einer Limousine abgeholt worden am Flughafen. Und wir haben uns auf der Bühne beim Soundcheck kennengelernt.
Und haben, wirklich?
Ja, wirklich. Und haben 4 Stunden Set zusammengespielt. 4 Stunden. Und das 2 Tage lang. Und ich kannte seine Musik gar nicht. Ich habe auch die Tage vorher, das war auch zu seiner Hochzeit, muss man sagen, 2006, da war er jedes Wochenende in Amerika, das nächste Wochenende in Australien. Also der war eigentlich nur im Flugzeug. Ja? Und ich habe im Vorfeld zu dem Konzert nur mit seinem damaligen Manager telefoniert und habe auch irgendwann gesagt, kann ich mal was hören oder gibt es ein Set, was er spielen wird, ja, damit ich so ein bisschen wenigstens weiß. Der hat gesagt immer, nee, der Paul, der macht es dann mit dir aus auf der Bühne und so weiter. Und da dachte ich schon eigentlich, was für ein cooler Typ, ja, also der will nichts vorher proben, der will auch nicht, dass es dann so ist, wie er will.
Aber nur, um noch mal die Fallhöhe klarzustellen, es ging jetzt nicht um so einen kleinen Club-Probe-Gig, wo man das mal ausprobiert, es ging um Central Park.
Es ging um Central Park Summer Stage, wo die Konzerte sind, das ganze
Jahr. Wie viele Menschen so vor der Bühne?
Das ist ja ein eingezäunter, so eine Open-Air-Bühne, wo im Sommer jeden Tag ein Konzert ist in New York. Und der Paul van Dyk war der einzige Künstler, der jedes Jahr dort gespielt hat. Also er hat quasi einen Steady-Gig gehabt im Central Park.
Ja. Und dementsprechend auch eine Steady-Audience wahrscheinlich?
Ja, da passen so 5.000 rein.
Okay.
Ja, und wir haben zu der Zeit 2 Tage da gespielt und 4 Stunden. Da dachte ich erstmal, 4 Stunden, das halte ich erstens nicht durch. Zweitens kenne ich keinen Song. Was soll ich da machen? Ja. Und dann haben wir uns kennengelernt auf der Bühne und er hat gesagt, ja, das machen wir alles. Ich gebe dir dann ein Zeichen, wenn Breakdowns sind, gebe ich dir ein Zeichen. Ich gucke dich an und sonst mach dein Ding. Und ich dachte, was für ein cooler Typ. Aber ich war natürlich trotzdem wahnsinnig nervös, weil ich dachte, ja, ich spiele jetzt hier vor deinen Superfans mit dir. Und wirklich so sehr entspannt und so sehr auch, das ist eigentlich Jazz. Also das glaubt jetzt niemand, wenn du diesen Namen zusammenwirfst, aber der Paul, also ist ja ein Deutscher, Paul van Dyk nennt er sich selber, die Amis sagen Paul van Dyk. Das ist eigentlich für mich der Inbegriff von Jazz, ja, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, auch er zu mir, du fühlst es schon, du machst es schon, ja.
Okay, mal rein technisch, was habt ihr gemacht? Also ich meine, Paul van Dyk ist Techno-DJ oder Trance,
Techno-Trance,
House,
ja.
Ne? DJ, so. Das heißt, normalerweise hat er seine Tracks, da ist irgendwie eine fette Basswumme drunter, keine Ahnung, also Beats. Mm. So, jetzt hat er einen Live-Schlagzeuger dabei. Das heißt, wahrscheinlich ist die knackige Viertel-Bass, die er sonst hat, nicht mehr im Mix oder wie habt ihr das gemacht?
Genau, er hat es war auch für ihn das erste Mal. Ja, er hat einfach dieses Experiment mal machen wollen mit Live-Musikern auf der Bühne. Das hat er bis dahin noch nie gemacht. Und er war natürlich schon, er hat gesagt, er würde seine Bassdrum erstmal drin lassen und meine Bassdrum ein bisschen dünner machen, aber der Rest ist voll an. Ja? Also er hat nur quasi, was er gemacht hat, ist die Bassdrum ein bisschen eingezogen, die echte Bassdrum. Die Viertelwumme von ihm war wirklich da, war auch, was auch gut war, weil es gab auch keinen Klick. Also es war eigentlich mein Teil.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, du hast keinen Klick.
Das kam erst bei den nächsten Auftritten, okay, wo ich dann zu ihm gesagt habe, irgendwie wäre es geil mit einem Klick, auch in den Breakdowns. Das sind ja manchmal Breakdowns, wo gar kein Time ist.
Genau, so Flächen.
Plus Echos, Flächen. Ja. Das verschiebt, das ist auch manchmal nicht alles super im Grid. Das, ne, das eiert manchmal so ein bisschen. Und dann geht es ja auf einmal wieder voll ab. Da hat er aber auch gesagt, ja, dann setz halt eine Viertel später ein, also wenn es wieder abgeht. Und ich dachte auch so, was, wir spielen hier vor ein paar tausend Leuten, wie entspannt ist der denn? Und genau so war es. Wir haben 4 Stunden gespielt, der hat 4 Stunden aufgelegt und er macht aber auch er legt nicht nur seine Tracks auf, auch Tracks von fremden Leuten, der ist da gar nicht so. Der macht auch immer was dazu. Also er hat ein paar Keyboards bei sich und Mischpult, also der performt, er spielt nicht nur einfach Tracks ab, das macht er auch, wenn er alleine spielt, er macht immer was dazu, spielt manchmal die Toplines selber, ja, hat alles auf dem Ableton, mutet auch oft Sachen und das ist wirklich Jazz für mich, also auf die Bühne gehen, die Musik fühlen, aber sich drauf verlassen, dass jeder sein Ding macht und dass das irgendwie zusammenkommt und geil ist. Und es war ein irre Erlebnis und auch für mich natürlich ein Wahnsinnstrip als erstes, 2 Tage in New York mit ihm zu seinem Gig. Da war Backstage, war Ricky Martin, war da, da kam der Anwalt von David Bowie. Also so ging es da ab, ja. Wir haben am späten Abend, weil er hat da im Hotel gewohnt, direkt am Central Park, Beyoncé und Jay-Z gesehen noch, die gesagt haben, Paul Van Dyk irgendwie, ja, also ich war im Superflash, ja, weil in Amerika ist er wirklich noch ein viel größerer Star wie hier. Und so entspannt mit dem allen umzugehen, das kannte ich auch nicht, ja, auch nicht zu sagen, hey, das muss aber so und so sein oder bei dem Track ist es wichtig, dass das Ende stimmt oder wie auch immer, ja. Man kennt es von manchen Künstlern, die da auch sehr kritisch sind oder picky sind und das hat uns natürlich, der war auch so begeistert von dem, was ich gemacht habe und was ich überhaupt nicht glauben konnte, ist, dass ganz viele seiner Fans mich dann angeschrieben haben auf ja, mich gegoogelt haben über die Webseite und so, hey, das war ein irre Erlebnis, ja, für uns, also, wo ich dachte am Anfang, das interessiert die gar nicht, ja, solange sie ihn sehen, ist denen das egal, ob da jemand noch mittrommelt, aber in Amerika gibt's tatsächlich ein anderes Verständnis für Live-Musik und auch für Musiker, ja, das ist mir da auch nochmal bewusst geworden und wir haben seitdem viele, viele Male zusammen gespielt. Er hat mich auch immer wieder angerufen, jetzt war nach Corona, waren ein paar Jahre, jetzt haben wir nicht zusammen gespielt, aber letztes Jahr im November haben wir wieder zusammen gespielt in L.A. Da war auch der Roland dabei. Roland habe ich dann irgendwann auch mit rein genommen und den Keyboarder vom Jeff Cascaro, den Ulf Kleiner, weil wir hatten ein paar Jahre gespielt zusammen und dann hat er auch gesagt, ah, es wäre doch geil beim nächsten Mal, wenn noch Percussion oder Keyboard dabei wäre. Ein irre offener Typ, ich mag ihn wirklich sehr als Person auch.
Es klingt überhaupt nicht nach meinem Bild von einem Techno-Produzenten.
Nach meinem auch nicht. Überhaupt nicht. Also der hat mich auch, und das ist aber auch das Tolle, finde ich, was oft passiert oder was mir auch oft passiert im Leben, ist, dass man tatsächlich auch schon, weil man vielleicht das eine oder andere schon gesehen hat oder meint zu wissen, wie der und der jetzt drauf ist, weil er vielleicht auch so eine Musik macht oder so und so bekannt ist, dass man auch im Positiven total wieder überrascht wird und auch merkt, hey, glaub nicht alles, ja, bleib mal offen, bis du den Typ kennengelernt hast, glaub nicht zu wissen, ein Techno-DJ ist so drauf, ein Techno-DJ ist so drauf oder ein Trans-DJ. Nee, der Paul ist wirklich ein sehr offener Typ und das ist total inspirierend auch, ja, weil es auch für mich Neuland war und trotzdem, es gab keine Ressentiments oder so irgendwie, ja, der, erstaunlich.
Ja, fantastisch.
Und immer noch flashig.
Flo, ich habe jetzt eine sehr schwere Aufgabe für uns beiden. Wir müssen die nächsten 2,5 Punkte versuchen, zügig abzuarbeiten. Denn Shoutout an das Hotel König in Stuttgart, yes, die uns hier in diesen Raum gelassen haben, die uns hier freundlicherweise interviewen lassen und zwar deutlich über ihre Arbeitszeiten.
Aber wir dürfen es nicht übertreiben.
Wir dürfen es nicht übertreiben, die armen Leute. Pass auf. Wir versuchen das so kompakt wie möglich.
Okay.
Es gibt, also gleichzeitig mit Paul van Dijk, also im selben Jahr, hat noch was anderes angefangen, du hast es schon angesprochen, nämlich du hast angefangen mit Lillo und ein paar anderen Leuten, die Liveband von DSDS zu sein und das doch für 4 Jahre immerhin. Das hat dann irgendwann aufgehört und direkt im Anschluss seid ihr umgezogen auf einen anderen Sendeplatz und seitdem, und zwar seit jetzt auch schon 2011, alter Schwede, die Liveband von The Voice of Germany. Ich bin selber überhaupt kein großer Castingshow-Fan, gebe aber zu, dass ich immer wieder mal Voice of Germany gucke, weil ich die Band so geil finde. jetzt ist es wirklich, also das ist eigentlich ein viel zu großes Thema, um das jetzt mal kurz anzuschneiden. Und man merkt an unserem bisherigen Gespräch, wir sind im Kurzanschneiden auch nicht so gut.
Wir sind nicht gut.
Wir sind nicht gut darin. Aber mich würde doch, vielleicht schaffen wir das irgendwie.
Wir probieren es weiter.
Wir probieren es mal. Ja. Pass auf, wir probieren mal Folgendes. Schaffen wir es, in kurzen Worten zu beschreiben, wie so eine Voice of Germany Staffel, wie sowas abläuft? Also ihr seid ja, also ihr, diese Band klingt ja Wahnsinn, so, muss man einfach mal so sagen. Und ihr spielt auch relativ viel. Ihr spielt in den Blind Auditions, das heißt, alle Menschen, die es nicht kennen, alle JurorInnen sitzen mit dem Rücken zu der Person, die jetzt singt. Diese Person singt einen kurzen Teil aus einem Song, meistens so eine Strophe, Chorus.
90 Sekunden.
Das ist die Vorgabe?
Ist die Vorgabe.
Alles klar. Aber wird dabei auch live von der Band begleitet. So. Mhm. Das heißt, ihr müsst ja wahnsinnig viel Material in vermutlich nicht allzu langer Zeit üben, draufkriegen. Wahrscheinlich müsst ihr alle Blatt spielen wie die Großen.
Ich bin kein Blattspieler.
Du bist kein Blattspieler, du ziehst dir das
kann
so rein.
Kann ich hier mal öffentlich sagen.
Alles klar, liebe Kinder.
Ich kann lesen und ist auch besser geworden durch Voice, aber wir können nicht, ich kann es nicht vom Blatt nageln quasi.
Okay, das heißt, du ziehst das wirklich rein und spielst es dann wirklich. Wie ist sowas? Also ich meine, das läuft ja, also allein die Blind Auditions laufen ja an mehreren Tagen erstmal.
140 Songs.
140 Songs für die Blinds?
Von denen, ja, von denen ungefähr 100 gesendet werden.
Ja.
40 schaffen es nicht in die Sendung. Entweder, weil sie wiederkommen, ein Jahr später oder so.
Ja.
Oder, aber wir müssen 140 Songs jedes Mal spielen. Und proben.
Und das sind jetzt nur die Blind Auditions oder später?
Nur die Blind Auditions.
So, weil dann geht es ja noch weiter. Ne? Okay. Also dann kommen genau, ja dann die eigentlichen
Battles,
Kandidaten.
Das sind 64 so. Songs.
Die ja aber voll ausgespielt werden, nicht nur Snippets?
Nee, die sind 2 Minuten bis 2:30, glaube ich.
Okay.
Ja.
Wie läuft sowas ab? Nur mal so grob beschrieben. Also irgendeine Redaktion, irgendwer, keine Ahnung, sucht diese Songs aus mit den Kandidaten oder keine Ahnung. Die kriegt, also ich vermute, ihr kriegt irgendwann eine Songliste. Absolut. Bitteschön.
So ähnlich. Also es gibt eine Musikredaktion vom Sender, die die Vorauswahl trefft. Es gibt ja Castings, ja, mit denen wir nichts zu tun haben, auch ja, Lilo nicht.
Nein, man merkt ja schon bei The Voice, selbst bei den Blinds sind es meistens doch relativ, schon bereits relativ gute Sänger und Sängerinnen, die
genau,
sind natürlich irgendwie vorausgewählt.
Natürlich über die vielen Staffeln variiert das, weil es gibt nicht unzählige Sänger und Sängerinnen, das wird mal besser, mal schlechter. Aber im Prinzip, der Ablauf ist immer der gleiche. Es gibt Castings, dann werden 140 Leute gecastet für die Blind Auditions. Die Musikredaktion mit den Talenten zusammen, mit den schlagen die Songs vor. Dann kriegt Lilo eine Liste mit, sagen wir mal, 130, 140, manchmal sind auch erst 120 klar und der Rest ergibt sich noch relativ kurzfristig. Kann auch sein, jemand sagt dann kurzfristig nochmal, er will einen anderen Song machen oder so. Da geht man, wenn es die Zeit zulässt, geht man drauf ein, weil letztendlich muss derjenige sich wohlfühlen, der auf der Bühne steht. Ja.
So geht
wie,
er drauf
wir
ein.
Als okay. Band gehen da auch drauf ein. Also wenn, ne, wenn es wird zwar eine Version vorher ausgemacht, also ob es die Originalversion ist oder es gibt ja mittlerweile auch YouTube-Version, Akustikversion von, ne, da wird quasi im Groben gesagt, welche Version. Trotzdem bei der ersten Probe, wenn es jemand ist, der auch eine Vorstellung hat, der sagt, ja, aber vielleicht können wir doch nicht nur akustisch
wirklich?
Machen. Ja, dann machen
so
wir das
so geht ihr
auch.
Dann auf die einzelnen Kandidaten schon ein?
Wenn es die Zeit zulässt ja. Und wenn derjenige eine klare Vorstellung hat. Also wir haben nicht viel Zeit pro Song.
Ja, aber wenn da jetzt jemand
Minuten,
steht und sagt...
15 Minuten.
Probe.
Ja.
Krass, aber wenn da jemand steht
Sängern.
Und sagt, ah, ich könnte mir gerade mega vorstellen, dass das Rhodes da gerade so und so macht und dass du vielleicht noch den Speed spielst, dann würdet ihr sagen, ja, okay, check.
Richtig, außer Lilo sagt, ah, das finde ich irgendwie
okay, also Lilo
total
hat,
kacke.
Lilo hat das letzte Wort.
Oder ich sage, ah, das finde ich total kacke. Okay. Aber trotzdem machen wir es vielleicht, um es einmal zu machen und zu sehen, ob es gut ist, ja. Aber wir haben sehr wenig Zeit, insofern muss eigentlich im Vorfeld ziemlich klar sein, wie das Arrangement ist für die 90 Sekunden. Das macht Lilo im Vorfeld für alle Songs im Prinzip mit dem Lead Sheet. Also den kann ich auch vom Blatt lesen, ja, wenn ich wo die Abfolge steht. Weil du kannst, selbst wenn du den Song kennst, eine 90-Sekunden-Version, die hast du nicht im Kopf. Wenn eben nach dem ersten Refrain geht es halt nicht in die zweite Strophe, sondern gleich in den Mittelteil.
Vor allen Dingen eine 90-Sekunden-Version hast du in meinem Kopf, aber nicht 140.
Genau, so ist es.
Ganz klar.
Deswegen ist es schon ganz schön wichtig, Lilo macht Leadsheets oder bei schwierigen Sachen teilweise auch eine Schlagzeugstimme, jetzt für mich, oder ne, eine Gitarrenstimme für einen Bassist, eine Bassstimme, wenn es die Zeit zulässt und wenn es kompliziert ist, sodass wir in den 15 Minuten, ich jetzt nicht anfangen muss, aber ich muss mir erstmal den Groove raushören, sondern da steht er, dann muss ich mir den halt kurz rausfriemeln und dann spielen wir das. Und so läuft es ab, ja, im Prinzip. Und es läuft in der Schleife, also bei den Blind Auditions, diese 140 Songs, die machen wir erst einmal für uns. Das ist ein 5-Tage-Rhythmus. Kannst du ja dann ausrechnen, wie viel wir pro Tag, ja, um die 30 Songs am Tag.
Also 5 Tage ihr,
fünf Tage. Dann 5 Tage das erste Mal mit den Sängern. Ja, da hat dann auch jeder so 15 Minuten. Das heißt, du kannst das vielleicht zweimal spielen, ein bisschen was besprechen. Die haben ja auch noch einen Vocal Coach dabei. Dann vielleicht sogar ein drittes Mal spielen, wenn man nicht so viel redet zwischendrin, kann man es auch ein drittes Mal spielen, ja. Dann kommt der Nächste. Du musst es schnell suchen.
Das, ja, und dann
wir haben das alle mittlerweile alphabetisch geordnet und so weiter, sodass man die Sachen auch schnell findet. Und so läuft es ab. Dann einmal mit den Sängern, dann einmal auf der Bühne, weil da kommt dann das ganze Sound, ja, Monitoring. Da gibt es keine In-Ear bei den Blind Auditions. Gibt es erst bei den Live-Shows. Das heißt, die müssen sich über normale Monitore hören.
Ja.
Was nicht ganz einfach ist in einer leeren Halle, wo dann geprobt wird. Und beim nächsten Mal ist es schon die Show. Ja? Bei den Blind Auditions mit dem Umdrehen gibt es auch keine heiße Probe quasi mit Kameras und Licht. Nee, das ist dann schon die Show.
Das ist ja also für euch wahnsinnig anstrengend, aber auch Wahnsinnsdruck für diese Kandidaten, muss man mal sagen.
Absolut.
Also da muss man einfach sagen, was man so, wenn man so vor dem Fernseher sitzt
Absolut.
Und denkt, ja, singst ja gerade ein bisschen angestrengt, das ist ja schon wirklich krass.
Das ist auch das, was man vor dem Fernsehen oder vor dem Fernseher selber gar nicht kapieren kann. Ich weiß es, weil ich dabei war und ich sehe oft Leute, die echt gut sind in der Probe, ja, wo wir auch sagen, boah, der ist richtig gut oder die, und die dann in der Show tatsächlich es nicht bringen können aus ja. Nervosität oder oft wartest du natürlich auch schon 5 Stunden hinter der Bühne, bis du drankommst. Und das so weiter. Ja, und das ist schon, also für die Kandidaten, wir haben uns damit arrangiert. Bei uns war es schwierig, die ersten Staffeln, weil die Show war neu und wir wussten auch gar nicht, wie das geht. Ja, also die ersten Staffeln waren Wahnsinn. Da haben wir gedacht, was ist denn hier los? Wir sollen jetzt 140
Songs. Ich meine, ihr habt ja vorher DSDS gemacht, aber das waren dann ja immer schon die Live-Shows. Das war ja kein Vergleich. Jetzt habt ihr
ja, und DSDS waren 10 Songs pro Show oder was weiß ich.
Aber jetzt habt ihr diese ganzen Blind-Auditions und so.
Woche Probe, ja, also es war
alles im klar. Prinzip ja, krass. Ja, und dann kommt ja der einfache Teil, dann kommen immer die Battles. Naja, nein. Aber auch da, ich, also jetzt, ne, auch das muss ja Lilo wieder alles arrangieren. Wahrscheinlich ist da, gibt's da ein bisschen mehr Interaktion dann mit den SängerInnen.
Genau. So,
weil ihr ja ein bisschen mehr Zeit habt, wegen weniger Leute.
Es gibt auch mit der Musikredaktion stetigen Austausch, aber die schreiben natürlich keine Liedsheets und Noten. Das heißt, das muss letztendlich, muss Lilo das machen. Er hat es mittlerweile auch ein bisschen ausgelagert. Also er macht jetzt nicht 140 Arrangements für die Blind Auditions, vielleicht 2/3 noch, ja, und den Rest macht jemand anders. Aber wir haben dann einen guten Workflow gefunden, aber das hat 2-3 Jahre gedauert, 2-3 Staffeln. Also die ersten Staffeln, ich erinnere mich noch, da hatten wir sehr lange Tage manchmal.
Ja, krass.
Aber durch die Arbeit mit der geilen Band, wir kennen uns ja auch alle schon lange, auch schon vorher kannten wir uns. Unsere Toncrew ist genauso, die haben wir auch mitgebracht. Das sind Leute, mit denen wir schon lang zusammenarbeiten. Insofern, das macht wahnsinnig Spaß auch. Es ist natürlich, der Rahmen ist der ist, der wird sich auch nicht ändern. Aber dadurch, dass wir untereinander so viel Spaß haben und das auch wirklich hin und wieder wirklich tolle Songs sind, wo man sich freut, ah geil, jetzt spielen wir mal eine Michael Jackson Nummer oder dieses.
Habe ich auch gerade gedacht, ihr spielt ja teilweise einfach auch geile Musik dann, also könnt ihr einfach mal tolle Sachen spielen und mit teilweise auch wirklich sehr tollen Artists, muss man auch sagen.
Absolut, also. Und das macht auch viel Wett dann, da freust du dich und mit der Band zu spielen und mit unserem Technikern auch, wir haben Wahnsinns-Sound, ich meine, ne, auch das geht jede Staffel weiter, wir fangen nie bei Null an, wir fangen immer mit den Presets von der letzten Staffel an, ja, ich hab schon öfters Subs da, auch in die letzten Jahre,
konnte ich ein paar Mal nicht.
Der Jürgen Stiele,
Jürgen
hat oft gespielt.
Ich habe das habe ich durch Zufall gesehen, ich habe den Fernseher gemacht, da dachte ich, Jürgen, das ist doch nicht Flo, was ist denn da los?
Absolut, in den letzten Jahren ging es manchmal nicht anders, da auch wo wir jetzt mit dem Fantas so regelmäßig wieder spielen, manchmal nicht.
Ja, letztes Jahr hatte der Jubiläumstour, ne?
Ja.
Da war natürlich viel
vorletztes
los.
Vorletztes Jahr.
Genau.
Aber jeder, der mal da ist, waren viele Trommler schon da. Felix war auch schon mal da.
Ehrlich?
Nicht für eine Show, aber für eine Probe halt. Okay. Ja, das ist auch immer das Ding. Manchmal spielt ein Sub ein paar Tage Probe, weil ich da nicht kann, und aber nicht die Show. Aber jeder wirklich hat gesagt, so ein In-Ear-Sound hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben, sagt jeder, der da war. Und allein schon das, also da hörst du, dass wir haben auch untereinander einfach wahnsinnig viel Spaß, und es ist, macht Spaß, auf so einem Level zu arbeiten, mit so einem Sound, mit so einer Band. Insofern viele fragen oft, hey, warum machst du das noch oder so? Und ich sag einfach, hey, weil es tierisch Spaß macht,
glaube ich,
mit der Band zu spielen, mit so einem Sound. Und wir haben uns auch mittlerweile an den Workflow gewöhnt. Also das ist jetzt nichts mehr, was uns stresst groß. Ja.
Ich habe zu Voice noch 2 Fragen. Und die eine musst du nicht beantworten, wenn du nicht darfst oder nicht willst oder nicht kannst. Aber es gibt manchmal, und da lachen wir uns vorm Fernseher jedes Mal tot drüber, es gibt manchmal so spontane Einlagen. Mhm. Also dann geht ein Juror, also ein Jurymitglied, geht dann mit auf die Bühne an, wir machen mal spontan den und den Song, den dann die Band spontan zufällig auch begleiten kann. Oder so. Wie spontan ist denn das so?
Ich kann dazu, darf dazu alles sagen, weil okay. Es ist tatsächlich, auch wenn man das nicht glaubt, ich werde auch von Kollegen oft gefragt, ja, wie das ist. Es ist tatsächlich spontan, weil das passiert ja auch nur bei den Blind Auditions.
Ja.
Und bei den Blind Auditions werden die Coaches auch dazu angehalten, das zu machen, ja, von der Produktion, von wem auch
klar, immer. Klar, die finden das natürlich
das
geil.
Das gehört zu der
klar.
Show dazu, ist auch international, wenn du andere aus anderen Ländern siehst, passiert das auch. Und tatsächlich ist es so, dass das so spontan ist, kommt es immer auf den Künstler an. Also zum Beispiel, du merkst dann auch, jemand wie Ronan Keating jetzt bei der letzten Show, das ist einfach ein Profi. Der kommt halt einfach auf die Bühne und fragt kurz Nilo, hey, könnt ihr, wie heißt's, sein Superhit?
When You Say Nothing At All?
Genau. Und natürlich kann das der Nilo und sagt dann auch zu uns ganz cool übers Mikro, wer es kennt, steigt mit ein, wer nicht, halt nicht und fängt dann an. So ist es.
Tatsächlich.
So ist es tatsächlich.
Das, was wir im Fernsehen sehen.
So ist es tatsächlich.
Krass. Ich hätte eine andere Antwort erwartet und ich bin...
Und, aber ich kann das teilweise, ich kann das, auch wenn es vielleicht nicht gern gehört wird, es gibt Künstler, die nicht so spontan sind und da trennt sich's und das merken wir dann auch, ja, wenn die Coaches, wenn es neue sind. Es gibt Musiker, wie der Ray, ist, den kenne ich ja auch, den habe ich bei Paul Van Dyke kennengelernt, der war auch im Central Park dabei, da haben wir uns kennengelernt und dann bei Voice wieder gesehen. Ray sagt auch, der geht halt auch zum Lilo oder zu uns hin und sagt, hey, kennt ihr das oder das von mir? Und Lilo kennt eh fast alles und fängt dann halt an und manchmal steige ich auch mit ein, ja. Aber das ist tatsächlich spontan, aber da trennt sich die Spreu vom Weizen und es gibt auch Leute, die dann eben nichts spontan machen, ja. Oder nur ein Ding während den Blind Auditions. Und die überlegen sich das dann auch vorher und sagen dann auch uns, hey, es kann sein, bei einer von den Blind Auditions Aufzeichnungen, das sind ja Aufzeichnungen, machen wir was und es wird dann der oder der Song sein. Ja, okay. Aber das ist tatsächlich wirklich oft spontan. Und sind ja auch nicht immer Songs von denen.
Nee, nee.
Insofern, ja, jetzt bin ich ans Mikro, aber, oder auch Sarah Connor, die war auch spontan und kam auf die Bühne und hat einen Blues gesungen mit uns oder so. Also es sind tatsächlich spontane Sachen, meistens 90%, aber es hängt tatsächlich von dem jeweiligen Artist ab.
Alles klar, Leute, dann könnt ihr ja mal ein bisschen in der Mediathek scrollen und mal gucken, welche Artists öfter mal bei den Blinds was Spontanes gemacht haben und welche nicht. Dann wisst ihr, wie es läuft.
Es gibt auch Sachen, die eben nicht gesendet werden, weil sie dann nicht gut sind. Und da trennt sich eben, es liegt aber tatsächlich an den Coaches oder an den Artists. Ich habe mich auch oft rausgehalten, weil ich es nicht kannte oder so. Ne?
Ach komm mal, Schlagzeuger, ein bisschen Bumtschak.
Ja, genau.
Letztes Thema dazu, ich hoffe, wir kriegen das kurz hin. Ich habe ein einziges Mal von dir, daran kann ich mich noch gut erinnern, das ist schon ein bisschen her, da habe ich mal so einen Rant von dir gelesen.
Ja.
Und zwar zum Thema Voice of Germany. Das war, glaube ich, auf deinem Facebook-Account damals. Und zwar hast du dich mal, ich glaube, in einem einzigen Post, aber doch relativ ausführlich über das Thema Voice of Germany Live-Tour ausgelassen. Mm. Willst du kurz erzählen, worum es da ging?
Ja, das mittlerweile habe ich mich da auch wieder beruhigt. Aber da ging es einfach um eine Sache, dass das Voice-Thema, als die Show neu war und auch wirklich hohe Einschaltquoten hatte, die ersten Jahre sehr hohe, sehr ausgeschlachtet wurde. Und quasi es gab nach jeder Staffel mit den Gewinnern eine Tour, was super ist, ja. Und wir wurden da auch am Anfang mal gefragt. Wir haben aber gesagt, wir machen es eigentlich nicht. Oder wenn, dann kostet es so und so viel, bla bla bla. Dann wurde das gemacht. Aber wie wir finden, in einer relativ, ja, in der Dumping-Version eigentlich. Also ich meine jetzt nicht die Musiker, die da gespielt haben. Ich meine das Ganze. Da wurde an allen Ecken Geld gespart. Am Sound. Ja, ich kenne auch viele Leute, die da waren als Zuschauer, ja, weil vielleicht auch die Kinder hin wollten und so. Und die alle gesagt haben, das war furchtbar. Also das war kein Sound. Wurde überall gespart. Und das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass aber mit dem Namen The Voice of Germany Band, die wir halt waren in der Show.
Ich habe bis zu deinem Post gedacht, das seid ihr. Also von außen, ich habe es nie gesehen.
Richtig, und das genau hat mich gestört, weil eben das dachten viele Leute und auch viele, die dann, ich kenne tatsächlich Leute mit, die auch Kids haben, die einfach dahin gegangen sind und sich Karten gekauft haben und dann relativ enttäuscht waren von dem Ganzen, ja, auch wie es präsentiert wurde, wie die Bühne war, wie der Sound war. Und das hat mich gestört und es hat uns alle gestört. Aber ich habe halt irgendwann mal was gesagt, ja, weil das Jahr für Jahr nicht aufgehört hat. Und mich hat nur der Punkt gestört, dass das mit uns in Verbindung gebracht wurde. Mich hat nicht gestört, dass da andere Leute spielen. Oder wir wurden ja auch gefragt, aber wir wollten es ja auch nicht machen.
Ich weiß auch, dass da teilweise sehr gute Leute gespielt haben.
Ja, ich kenne auch
Stefan, die Leute. Stefan Emich hat da, glaube ich, gespielt, genau. Zum Beispiel. Ne? Props gehen raus, auf jeden Fall. Aber
Stefan, ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Ich kenne auch andere Leute, die da gespielt haben. Und ich wollte da auch gar nicht, ich wollte die auch gar nicht irgendwie diskreditieren oder damit reinnehmen. Weil jeder Musiker braucht Jobs, ja, und ich finde es auch gut. Aber mich hat gestört, dass eben von der Produktion oder auch von dem Booking, das ist ja wieder eine andere Company, da hat ja auch Pro7 oder Sat1 nichts mit zu tun gehabt, dass das eben so dargestellt wurde, dass das die Band ist aus dem Fernsehen. Und das war das Einzige, was mich gestört hat. Und wir haben das auch mal gesagt und auch mal irgendwann auch mal mit dem Anwalt gesagt, und das hat aber trotzdem nicht aufgehört. Und dann habe ich irgendwann mal einen Hals gehabt, glaube ich, und habe so einen Post rausgehauen,
ja,
den ich dann aber auch wieder gelöscht habe.
Das stimmt, ich habe ihn auch nicht mehr gefunden, ich habe nicht geguckt, aber ich habe ihn gelesen.
Ja, weil ich will ja auch nicht angekommen. Irgendwie das, ne?
Ich fand das irgendwie gut. Ich fand das deswegen irgendwie gut, weil es, also ich fand es, es hat eine klare Haltung gezeigt. Ich fand das irgendwie gut. Ich fand das gut, dass du es gesagt hast. Wie gesagt, ich habe bis zu dem Zeitpunkt gedacht, es wäre anders. Es war interessant. Und aber es ist gut, dass wir darüber jetzt nochmal sprechen, weil so ist auch nochmal gesagt darüber, was gesagt werden sollte. Und auch, dass es jetzt nicht mehr gesagt werden muss. Mein Gott. Ich glaube immer noch, dass
es hat auch aufgehört.
Es hat jetzt aufgehört und alle Leute schalten immer noch gerne ein, wenn ihr spielt. Flo. Wir haben noch eine Laufstrecke vor uns. Langsam muss dieser Podcast aufhören. Nicht, weil wir aufhören müssen zu reden, überhaupt nicht, aber weil dieses arme Hotel einfach irgendwann zuschließen können, müssen, darf. Aber wir haben noch eine Pflicht. Die Kür ist gemacht.
Wir kennen uns doch aus mit Hotels.
Auf jeden Fall. Es ist halt so, also du besser als ich, aber als alte Rock'n'Roller. Aber wir haben noch eine Pflicht. Die Kür ist gemacht. Aber natürlich gibt es noch diese eine Rubrik in diesem Podcast, die wir noch erfüllen müssen. Mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Vielleicht schaffen wir es ganz schnell. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen. Vielleicht schaffen wir das ganz schnell. Und das ist natürlich das Drum Talk Freundebuch, das du in deinem Leben noch nicht, du hast noch nie in deinem Leben ein Freundebuch ausgefüllt, haben wir vorhin im Vorgespräch festgestellt.
Ja. Ich habe es nur bis zum Poesiealbum geschafft.
So, es ist dein erstes Freundebuch und dann ist es gleich das Drum Talk Freundebuch. Liebe Community, jetzt noch bevor das losgeht, ganz kurz das Überlebenswichtige. Dieser Podcast braucht euch. Das heißt Menschen, die ihn hören, sonst können wir nicht weitermachen. Und damit das mehr werden, würde ich euch ganz herzlich bitten, folgt uns auf den ganzen Streaming-Plattform eurer Wahl, auf Insta, auf Facebook. Lasst Bewertungen da, kommentiert und liked und teilt unsere Beiträge und ganz wichtig, sagt anderen Menschen, dass sie diesen Podcast hören wollen sollen.
Yes.
Vielen Dank. Und natürlich dürft ihr mir auch immer super gerne schreiben. Also mittlerweile kriege ich sogar E-Mails von Kollegen, also von Schlagzeugkollegen, so Prominenten, die was dazu sagen. Das ist total cool. Also das heißt, die anderen Schlagzeuger hören das. Das ist voll super.
Oh Gott.
Ja, doch, wirklich. Also, ganz im Ernst. Schreibt mir. Ich nehme auch wirklich eure Wünsche ernst. Ich kann nicht alle umsetzen. Ich prüfe die und ich versuche das umzusetzen, so gut es geht. Flo selbst war schon ein Wunschkandidat beispielsweise. Also hat sich wieder ein Wunsch erfüllt. Schreibt mir einfach. Ich lese das wirklich. Und wer mir geschrieben hat, weiß, dass ich antworte auch immer. Vielen Dank dafür. Flo, bist du bereit für das mittlerweile ja weltberühmte Drum Talk Freundebuch?
Ja, bereit.
Dann geht's jetzt los. Mein Name.
Flo Downer.
Mein Spitzname.
Flo.
Haarfarbe.
Fast grau mittlerweile, dunkelbraun.
Das stimmt, du hattest mal braune Haare, aber du hast jetzt ziemlich graue Haare. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, es sieht voll geil aus. Also wenn meine Haare mal grau werden, dann bitte so. Das
danke,
sieht wirklich
danke.
Richtig gut aus. Ist nicht gefährlich, ist echt, ist
okay.
Ne?
Okay, ja, das ist echt, ja. Tatsächlich.
Sieht echt gut aus.
Den Spuren von George Clooney.
Augenfarbe.
Braun.
Meine Lieblingsstadt.
Boston.
Das kam ziemlich schnell und rührt vermutlich aus deinem Studium her.
Auch, aber ich war ja auch danach noch ein paar Mal. Und es gibt viele tolle Städte. Ich finde es auch schwierig auf eine. Aber Boston ist so eine Herzensstadt, die eine tolle Stadt wie klein New York irgendwie.
Alright, notiert. Lieblingsfach in der Schule?
Sport.
Lieblingslehrer oder Lehrerin?
Lieblingslehrer war mein, lustigerweise, Religionslehrer. Ich war nicht im Religionsunterricht, weil ich damals schon Ethik hatte, aber mein Religionslehrer hat die erste Schulband ins Leben gerufen. Meine allererste Band, ja, war die Schulband quasi.
Also das war noch vor den Joghurts?
War noch vor den Joghurts. Oder da haben wir uns, weil wir auch in einer Klasse waren, da haben wir uns dann danach zu den Joghurts formiert.
Weißt du noch, wie der hieß?
Merz Messmer mit Nachnamen, Vornamen weiß ich nicht.
Aber das reicht ja. Dieser Mensch hat möglicherweise maßgeblich eine Musikerkarriere mit begründet.
Absolut.
Vielen Dank. Ja. Wir werden erstmal wieder ein bisschen...
René von Merz Messmer, jetzt weiß ich es
wieder. Dann gehen die Props jetzt auch mal richtig gerichtet raus. Also vielen Dank dafür. Wir werden erstmal wieder ein bisschen einfacher. Lieblingsfarbe?
Blau.
Ehrlich gesagt, eine häufige Antwort.
Blau war früher meine, grün könnte ich auch sagen, weil meine Drumsticks auch grün sind und so, aber blau war schon immer von den Klamotten und von allem so eine, ja, vom Vibe her meine Lieblingsfarbe.
Wahrscheinlich gibt es ja auch Vorgaben, keine Ahnung, hast du so eine To-Go-Bühnen-Outfits-Farbe?
Nee, habe ich nicht. Meistens ist es schwarz in den letzten Jahren, aber...
Irgendwie auch naheliegend, ist auch so schön dezent und so, aber okay. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Lieblingstier?
Hund.
Wusste ich. Du bist dolle Hund, ne? Und du hattest auch einen ganz dollen Hund, den du erst seit kurzer Zeit...
Mein Seelenhund, ja, der Max.
Den du auch gar nicht so lange nicht mehr hast. Wenn ihr den sehen wollt...
22, ja.
Ja, wenn ihr den sehen wollt, besucht Flo's Instagram-Account. Es gibt ein ganz tolles, sehr großes Bild.
Oh ja.
Auf dem Account.
Da freut er sich.
Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Meine Hobbys. Schlagzeug spielen zählt nicht.
Meine Hobbys waren lange Sport, Tennis vor allem.
Machen oder gucken?
Bitte?
Machen oder gucken?
Machen auch, ja. Jetzt spiele ich auch wieder. Aber sonst ist es mittlerweile, Familie, Zeit mit der Familie zu verbringen.
Beste, auf jeden Fall. Mhm. Ich esse am liebsten.
Schwäbisch, bayerisch.
Komm, ein bisschen konkreter.
Italienisch.
Italienisch. Mehr Pasta oder mehr Pizza?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage, weil ich liebe beides.
Mhm, verstehe ich. Ich wüsste.
Pizza? Mhm. Okay.
Ich wäre total bei Pizza.
Ich habe gestern auch Pizza gegessen, dann ist es wahrscheinlich Pizza.
Gute Pizza ist schon. Wobei, Schwäbisch, also ich bin ja seit einiger Zeit Vegetarier, aber es gibt mittlerweile zum Beispiel sehr gute vegetarische Maultaschen.
Käsespätzle
ist super, großartig. Nee, es gibt mittlerweile, ich esse wirklich gerne, oder ich habe früher auch schon wirklich gerne Maultaschen gegessen.
Ja.
Und die gibt es mittlerweile auch wirklich sehr gut vegetarisch.
Gibt's tatsächlich. Hätte ich das gewusst.
Siehste.
Hätte ein super Restaurant. Stuttgarter Kickers, Vereinsgaststätte.
Nein,
die
ehrlich?
Machen die besten Maultaschen selber.
Aber nicht vegetarisch.
Nächstes Mal. Doch auch vegetarisch.
Ach,
mittlerweile.
Wir sehen uns wieder, mein Freund. ich trinke am liebsten.
Darf man Alkohol sagen?
Natürlich.
Ich glaube, das, was wir heute den ganzen Abend trinken.
Gutes Bier. Ja, absolut legitim. Mein allererster Gast, Rossi Rosberg, hat hier direkt die Kategorie eröffnet mit Schnaps.
Gin Tonic.
Nee, mit Schnaps. Rossi mag, Rossi liebt Rum. Der Rum mag so guten da. Rum. So.
Beim Roland Peil wirst du das Kapitel weiter spielen okay. mit Rum.
Alles, oh, das ist interessant.
Der Kubaner, der kennt sich mit Rum aus.
Das ist schon ein bisschen vorgeprägt, sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen gemein, muss ich sagen, aber die Frage steht da drin, egal, ich muss sie fragen. Lieblingsmusiker, Musikerin oder Band?
Du weißt ja, das ist für einen Musiker eigentlich eine ganz schlimme Frage. Spontan Phil Collins.
So, eingeloggt, ohne groß wieder davon wegzugehen. Es ist manchmal so, manche tun sich wahnsinnig schwer. Ich weiß, Benny hat mich verflucht für die Frage.
Ja, der ist auch echt schwer, weil du könntest, ne, es hängt auch mit der Zeit zusammen.
Ja, absolut. Aber manche sagen so, nee, ganz klar, also Felix zum Beispiel war, ja, Chili Peppers, ganz klar.
Okay,
bam. Echt? So, ja. Nicht, weil er sein Leben lang nur Chili Peppers hört, aber weil, ist halt seine Feel-Good-Band. Er hatte sich gerade Karten damals für die aktuelle, also die waren dann gerade auf Tour, hatte sich gerade Karten gekauft und so. Aha. Also war gerade so, nee, ganz klar Chili Peppers.
Okay, ja, finde ich so, super, wenn das so schnell rauskommt, dann ist es auch.
Ja, ich würde mich auch super schwer tun und ich finde die Frage auch ein bisschen fies, aber hey, sie steht im Freund. Buch, was soll ich machen? Mir sind die Hände gebunden. Lieblingsbuch?
Lieblingsbuch. Ich lese ein bisschen. Meine Mutter hatte ja einen Buchladen lange.
Ehrlich?
Ja, das hatte sie. Aber ich lese tatsächlich, ich habe jetzt gerade ein John Grisham Buch gelesen. Ich liebe aber Stephen King Bücher auch, weil ich finde, der schreibt einfach wahnsinnig gut.
Ganz viele meiner Gäste können diese Frage nicht beantworten. Ich auch nicht, aber du bestimmt. Lieblingssportler oder Sportlerin?
Gibt es eigentlich auch wieder zwei, wegen Fußball und Tennis.
Dann sag zwei. Diese aber Zeilen, die sind immer so lang, da kann man immer zwei, drei Namen
nennen. Nee, ich sag dir einen.
Okay.
Weil tatsächlich ist es auch der Ursprung, warum ich Tennis, wie bei vielen, glaube ich, ist es tatsächlich Boris Becker.
Ja,
egal wie er als Person und so weiter.
Ja, aber es ist genau. Aber ey, ich komme aus einer, also ich meine, ich bin ein bisschen jünger als du, aber nicht viel jünger. Und natürlich war, also ich komme aus einer Phase, meine Eltern auf jeden Fall, die haben dieses ganze Becker, Graf, später noch ein bisschen Stich und so, dieses ganze Tennis-High-Ding. Ich meine, der Typ hat mit 15 dieses fette Turnier gewonnen und so.
Absolut. Und bei ihm ist es eben auch, Er sagt ja selber, er ist nicht der Talentierteste gewesen und so. Es ist einfach dieses Mindset, ja, was er, dieser Kämpfer auf dem Platz, das hat mich damals schon wahnsinnig beeindruckt.
Ja. Und wir reden ja auch jetzt nicht von Lieblingsmensch oder Lieblingsmoral, keine Ahnung, sondern von Lieblingssportler oder Sportlerin. Und ich finde, Boris Becker ist einfach ein legendärer deutscher Sportler, so wie es ist. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Boah, auch viele. Also Lieblingsserie, Sopranos war mal lange meine Lieblingsserie. Aber auch andere, Dexter, andere.
Also ach geil, ja, Dexter.
Echt?
Du ja, auch? Ja, tierisch.
Ich kenne kaum jemanden, der auf Dexter
mega. Irgendwie abgeht. Finde ich richtig gut. Echt? Leute, guckt Dexter. Ist
ja,
richtig
geil. Genau, so. Film, auch so viele. Big Lebowski ist auch ein Klassiker, aber auch so toll. Aber es gibt auch andere, wenn ich hier rauslaufe, fallen mir bestimmt noch 10 andere ein, wo ich denke, hättest du das gesagt irgendwie, aber so ist es halt.
Ja, auf jeden Fall. Sagen wir mal so, der letzte gute Film, den du geguckt hast.
Boah, ich habe tatsächlich gestern Nacht, wie heißt der, Rain Man, Dustin Hoffman Film kam, Marathonmann.
Ja, Marathon.
Hammer Film. Bin ich hängen geblieben, fand ich tierisch.
Ja. Seht ihr? Leute, aufschreiben, Marathonmann. Also ist ja so, ich schreibe mir auch die Sachen immer
ist
auf.
Ist ein alter Film.
Sehr alter Film, ja. Da war das war immer noch wirklich jung.
Wirklich alt.
Wirklich. Also er war wirklich
aber auch
jung.
So ein Ding, den ich damals nicht gesehen habe, weil ich glaube ich auch zu jung war oder so. Und immer mal wieder, aber nie ganz und so.
Na, von
und
wann gestern ist der Anfang der 80er wahrscheinlich, oder?
Bitte?
Anfang der 80er oder so ist der?
Ich glaube sowas, so, ja.
Genau. Ja, aber ich war 2 Jahre alt.
Also. Und gestern erst gemerkt habe, Mensch, das ist ein Wahnsinnsfilm irgendwie.
Also, didim, wir haben eindeutig Antworten. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, so im letzten Viertel der Fragen. Wenn man das eine Achtjährige fragt.
Du bist ein
Schlagzeuger hier. Ja, okay, schwierig. Aber das sind so Fragen, wenn man die kleine Kinder fragt, für die diese Fragen gemacht sind, ist es relativ eindeutig, was für ein Potpourri an Antworten kommt. Aber bei erwachsenen Menschen ist es interessant. Das möchte ich mal werden.
Ein zufriedener Mensch.
Und brauchst du da noch auf dem Weg oder findest du?
Ich glaube, ich brauche schon noch ein bisschen.
Ja, das ist wichtig.
Man
das
ist auf dem Weg, aber ja, ist noch nicht zu Ende, glaube ich so.
Hast ja auch noch viel Zeit. Und in dieser Zeit, was würdest du in dieser Zeit auf eine einsame Insel mitnehmen?
Also keine Menschen, ne?
Das ist eine fantastische Antwort.
Nee, also ist eine Frage.
Alles, nee, ist egal, doch klar, ganz klar.
Natürlich mein Lieblingsmensch, mein Lieblingshund und vielleicht doch ein paar Drumsticks.
Verstehe ich. Darf ich mal fragen, wer dein Lieblingsmensch ist?
Meine Frau, die Sabrina.
Liebe Grüße und viel Spaß auf der einsamen Insel. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
Boah, ich bin so für irgendwie Leben und Leben lassen. Also wenn ich es nicht mag, heißt es nicht, dass es irgendwie niemand mag. Also ich bin da mittlerweile gar nicht so am Beurteilen oder Checken, was ich nicht mag. Vielleicht geizige Leute mag ich nicht.
Mhm.
Ich glaube, das ist...
Was übrigens für einen Schwaben interessante Aussage
ja, ist. Ja, stimmt. Ich bin ja Schwabe. Aber ja, ich bin kein Schwabe von der Mentalität.
Das Behaupten wir einfach mal, dieser Mentalitätenkram stimmt eh nicht. Nee, gute Antwort. Jetzt kommen wir zum letzten Part in dieser Rubrik und der beschließt diesen Podcast und deine Antwort richtet sich diesmal nicht an mich oder an dich, sondern an unsere Community draußen und das lautet, das wünsche ich euch.
Das wünsche ich euch. Ich wünsche euch Spaß an der Musik zu haben, egal in welchem Rahmen, egal auf welchem Level, dass man einfach Spaß hat, zusammen zu musizieren. Und ich merke immer mehr, wenn das so ist, ja, dann ist völlig egal, ob das viele Leute sehen, ob viele Leute zuhören oder ob man nur allein im Übungsraum ist. Musik machen ist einfach geil.
Ding. Alter Schwede, Flo, ich danke dir wahnsinnig für diese Gelegenheit und für dieses Gespräch. Das war richtig toll. Ich hatte wie immer keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse. Wir haben im Vorfeld dieses Podcasts so viele Sprachnachrichten hin und her geschickt im Laufe dieses Tages, dass man daraus schon hätte einen Podcast schneiden können. Und es war jetzt am Ende, ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Es war ein fantastisches Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns seit 50 Jahren. Dabei bin ich selber noch gar nicht so alt. Und freue mich auf das nächste Gespräch, auch wenn dabei keine Aufnahmegeräte laufen. Vielen Dank. Und eine wundervolle Zeit hier.
Ben, vielen Dank. Mir geht's genauso und ich freue mich schon auf das nächste Wiedersehen.
Ganz sicher. Und euch da draußen auch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.